Und da sind wir mitten im Unterhaltungszimmer, hier live auf, ach nee, jetzt bin ich aber durcheinander, ich bin ja sonst immer ganz woanders. Und jetzt haben die mich hierhin abkommandiert, Studio Link Standalone. Ist denn da noch irgendwer? Hallo? Hallo? Hallo?
Hallo?
Hallöchen.
Oh. Die Stimmen kenne ich.
Ach, das hat man in der Podwiki
gehört. Ich dachte, ich müsste das jetzt alles alleine machen hier.
Ja, willst du dann?
Allein also, im Unterhaltungszimmer hat tschüss. Ja auch keinen Sinn. Ne?
Weil dann kriegst du die Themenliste und machst
herzlich
alleine
willkommen
weiter.
Zum neuen Podcast im Selbstgesprächezimmer. Das will ja auch keiner. Das gibt es übrigens schon ganz viel, Selbstgesprächezimmer.
Ja,
nennt sich Personal stimmt. Podcast.
Ja, ja, gut. Ich würde sowas begrüßen. Es gibt ja auch den Selbstgesprächler. Also da macht ja so beides in Kombination. Selbstgespräch und Podcast. Ne? Kann Spuren von Ego enthalten. Ja, hallo Frank.
Hi.
Hi.
Ralf.
Hallo Steffi.
Hallo.
So, jetzt habe ich zu weit gescrollt. Mit was fangen wir denn an? Ah, warte, Moment.
Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist für Sie
der Großartige, der Einzigartige und der, der uns das für die Jingles gebastelt hat. Hier ist Frank. Es ist so großartig, yay, weil unsere Unterhaltung genau so auch war dazu.
Ja, finde ich gut.
Ja. Ja, das ist ja ein interessanter Umstand, dass ich hier auftauche. Ich meine, ich bin immer noch ganz gerührt, muss ich ehrlich sagen, weil da hätte ich nicht mit gerechnet, dass der Gewinn eines Quizzes dazu führt, dass ich bei euch im Unterhaltungszimmer zu Gast sein darf. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich. Ich finde es eine großartige Idee.
Also ganz
ehrlich, bin ganz gespannt, was heute passiert.
Du hättest ja auch ohne das Quiz zu Gast sein können, ne? Also, ich fand das aber geschickt von Steffi, wie sie die Karten gespielt hat.
Hat sie gut gemacht, ne?
Ja, well played. Ja, Frank, erzähl mal ein bisschen was über dich für die Leute, die dich hier noch nicht kennen, was ich mir natürlich nicht vorstellen kann.
Ach so, ja doch, das kann durchaus sein. Ich bin ja eher die B-Besetzung des Backhaus-Cast. Meinen kleinen Bruder, den kennen mehrere, das ist der Klaus Backhaus.
Hallo,
das
Klaus.
Das ist witzig, wenn man so als Geschwister auftritt. Und ich bin der ältere der beiden Geschwister. Und der Klaus aber der deutlich erfahrenere und bekanntere, was Podcasts angeht. Und der hat mich ja eigentlich eher in diese Podcaster-Geschichte hier rein, wie soll man das denn sagen,
angefixt.
Ja, auf jeden Fall, das hat mir jede Menge Spaß gemacht, mit ihm was zusammen zu tun. Und ja, und so komme ich dazu. Ja. Und was soll ich denn sonst noch? Sonst kann ich eigentlich gar nicht so viel über mich erzählen, was so allgemein von Interesse wäre. Ich heiße halt Frank mit Nachnamen Backhaus, habe ein paar 50 Jahre, 50 genau, auf dem Buckel und bin von Beruf Lehrer für Pflege und Gesundheit, mache selber total gerne daneben her noch Musik, bin Technik- und Computerbegeistert. Hab eine Frau, drei Kinder und einen großen Garten und eine Katze.
Mau.
Ja.
Genau. Ich denke, wir können von diesen ganzen Dingen, die du gerade erzählt hast, heute so ziemlich alles abdecken. Wir haben Technik, wir haben Unterhaltung, wir haben Gesundheit. Das mit den Kindern, ja, mal gucken, was Steffi so erzählt, kriegen wir vielleicht auch mit unter. Also, du kannst ja dich zu jedem Thema äußern. Verpflichtend natürlich.
Frank, kann man dich denn irgendwo hören?
Nur so ein bisschen Werbung. Mich kann man hören.
Ja, genau.
Mich kann man hören im Backhaus-Cast. Das ist der Podcast von Klaus und mir. Und ja, genau, da kann man mich hören. Aber nicht nur mich, sondern auch den Klaus halt und immer einen Gast, nämlich den Gast, der unser Wanderwaffeleisen gewonnen hat. Wir verlosen also einmal im Monat ein Waffeleisen zum eigenen Gebrauch für all die Menschen, die es gerne hätten oder auch einfach nur mal anfassen möchten oder tatsächlich benutzen.
Heilige Gral.
Also,
ja, das war eher so eine Schnapsidee, die im ersten Backhauscast entstanden ist. Wir wollten eigentlich nur irgendwas machen und so lautet auch der Titel immer noch. 5 Geschwister aus 4 Bundesländern, ein Realitätsabgleich. Wir wollten uns als Geschwister treffen und mittlerweile ist es 5 Herzen, 2 Geschwister und ein Gast und ein Quiz.
Das Konzept ist ja aufgegangen. Sozusagen. Super. Ich hänge ja immer ein bisschen hinterher mit so, ne, den Folgen, aber es müsste ja jetzt demnächst, müsste ja bald wieder, ne, so, ist nicht immer zum Monatswechsel.
Wir nehmen, ach, das hat schon so oft gewechselt, Ralf, also derzeit nehmen wir am ersten Montag im Monat auf und ich habe gerade mit Entsetzen festgestellt, das ist schon übermorgen.
Genau. Also,
die Aufnahme hier. Nun gut, ist halt so. Ja,
manchmal
genau.
Wechselt es aber auch in den ersten Donnerstag des Monats, oder?
Ja, das kommt immer davon ab, wie wir und die Gäste das einrichten können.
Ja.
Ja, solange das für alle
so
passt,
ist das
ja gut.
So, haben wir denn noch Fragen an
ja,
den Frank?
Das wird passend gemacht. Also ich sag mal so, wenn ein Gast sagt, ne, jetzt geht das aber nicht in einer halben Stunde, dann verschieben wir es halt. Oder, ne, oder wenn jetzt, was weiß ich, bei Klaus die Kinder zu Besuch sind und das eigentlich zu schade wäre, jetzt abends vor dem Mikrofon zu sitzen, anstatt sich um diese wirklich wunderbaren Menschen zu kümmern, dann wird es halt auch verschoben. Ja,
dann privat, immer so. Privat
Familie geht immer vor.
Privat geht vor Katastrophe.
Ist so. Immer.
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 Ja. Genau. Ja. So, haben wir denn jetzt.
Leidwesen aller Podcasts.
Ja, haben wir denn jetzt noch Fragen an den Frank spezifisch? Also jetzt zu seiner Person.
Wie kann man sich denn, also eine Frage habe ich noch, weil das ist vielleicht für die Hörer interessant. Wie kann man sich denn für das Wanderwaffeleisen bewerben?
Ah ja, die Bewerbung für das Wanderwaffeleisen, das machen wir komplett über Twitter. Das ist das Ding, was der Herr Trump jetzt abschalten will. Genau. Und das läuft so, man muss einen Tweet schreiben, in dem man sich definitiv für das Wanderwaffeleisen bewirbt. Und damit unsere Losfee das besser identifizieren kann, ist es notwendig, den Hashtag Wanderwaffeleisen zu verwenden. Sonst ist die Losfee nämlich taub auf einem Ohr. Und Nanu, Moment.
Hallo?
Hallo?
Losfee?
Ja, hallo?
Ja, Losfee, was machst du denn jetzt hier?
Ja, hallo, du podcastest ja.
Ja, Losfee, ich bin hier mit Ralf und
Steffi.
Ja, wusstest du nicht? Ich dachte, ich müsste jetzt hier lose und so und machen und tun und...
Nein, Losfee, alles gut.
Also wenn wir was gewinnen können, dann...
Da bin ich aber beruhigt. Es tut mir leid, ich hätte dir ja sagen können, dass ich heute...
Ich habe vergessen, das von der Losfee genehmigen zu lassen. Oh, Losfee, also du musst jetzt nicht hier wuschig werden. Oh,
dann geh mal wieder in deine Schublade zurück und...
Oh ja, okay, da kann ich mich ja jetzt wieder...
Ja genau, du kannst dich wieder da... Und mach mal den Feenstaub hier so ein bisschen... Boah, ist ja furchtbar. Okay, ja, tschüss, Losfee.
Ja, die immer sobald hier irgendwie ins Mikrofon gesprochen wird, kommt die und...
Ja. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja noch eine Spur aufgemacht für die Losfee. Hm.
Ach ja, die braucht keine extra Spur.
Ja, und die Losfee,
die will immer alles für sich haben.
Die ist dafür zuständig, dass dann auch fachgerecht jemand ausgelost wird.
Genau, die ist dafür zuständig, dass die Lose hergestellt werden und das Losverfahren bestimmt wird. Also ob es das erste, das fünfte, das achte von 12 oder was auch immerste Los gewählt wird oder ob wir einfach das Glücksrad drehen. Wo ist denn das eigentlich? Das kann ich hier. Das Glücksrad ist in Urlaub. Wer hat das denn genehmigt? Los, Fee! Okay. Die war es nicht. Da muss ich mal gucken, vielleicht haben die Kinder das wieder.
Ja, irgendwas ist ja immer, ne?
Zum Beispiel.
Ja. Stimmt, Kamerakinder habt ihr ja auch noch, ne?
Aber das ist ja gar kein Kamerakind mehr.
Nein, der ist ja jetzt ein Kameraauszubildender, mein Sohn.
Ja.
Und genau, der filmt immer live die Verlosung, damit man auch wirklich weiß, dass das mit rechten Dingen zugeht. Mhm. Das Einzige ist, bisher hat noch keiner moniert, dass man nie die Losfee gesehen hat auf den Videos.
warum haben wir eigentlich
wundern, wenn.
Warum haben wir eigentlich noch nie die Losfee auf den Videos da gesehen? Oder in den Videos?
Ja, so ist sie, die Losfee. Wenn man sie braucht, ist sie nicht da.
Ja, und, genau. wenn man sie nicht braucht, ist sie da. Ne?
Immer so. Das Gleiche mit diesen Feen.
Genau. So, damit wir schweifen ja so ein bisschen in Richtung des Allgemeinen ab, hätte ich gesagt, wir leiten mal so ein bisschen das nächste Kapitel ein, wenn jetzt keine Fragen mehr sind an die Losfee oder den Frank.
Oder, nein, ja, keine weiteren Fragen, euer Ehren.
Okay.
Was bisher geschah?
Ja, Frank hat uns hier diesen tollen Jingles, zumindest einen Teil der Sounds davon gemacht, und wir wollten uns ja dafür eigentlich mal bedanken. Und jetzt nochmal ganz deutlich, vielen lieben Dank, Frank. Der Jingle ist sehr, sehr toll.
Besonders vielen Dank dafür, dass du das verstanden hast, was ich dir geschrieben habe.
Ja, das war auch ein lustiger Chat.
Ja.
Ich brauche mehr Details.
Ja, ich habe halt Frank geschrieben, kannst du bitte ein Badabum, Badabum, Badabum Pause machen? Und er wusste ganz genau, wie er das umsetzen kann.
Okay, hat er gut gemacht, finde ich. Also ich freue mich immer auf die Jingles, die sind sehr, sehr toll.
Ja. So, aber was geschah denn bisher?
Naja, jetzt muss ich ja wieder hier Rede und Antwort stehen. Oder hat Frank, was geschah denn bisher seit dem 20.05.?
Das weiß ich nicht.
Okay, dann hast du noch weniger wie Steffi in deinem Dokument. Ja, dann.
Ja, soll ich erst erzählen oder willst du erst ganz viel erzählen?
Ist egal. Ich habe ja, also ich, wenn ich hier so durchs Dokument scroll, habe ich heute, glaube ich, mehr zu erzählen. Also ist egal.
Guck mal, ich habe noch was reingeschrieben.
Jetzt muss ich scrollen.
So, also bei mir steht, seit dem 20.05. Ich arbeite. Das muss man ja mal erwähnen in der heutigen Zeit. Ich arbeite und es kotzt mich an, nicht die Arbeit selbst, sondern die Auflagen, die wir dazu haben, um arbeiten zu können. Und aber etwas Erfreuliches, in dieser dunklen Zeit wurde von einer sehr guten Freundin von uns ein Kind geboren. Das macht mich sehr glücklich.
Hui.
Ja, sehr und schön. Ja, genau. Das hat mich zu Tränen gerührt und sehr aufgeregt gemacht. Und ja.
Ja, das ist doch sehr schön. Ein Kind oder ein anderes Kind oder ein Kind Mann, ein Kind Frau.
Ein Kind-Mädchen.
Ah.
Und ja.
Mensch.
Das ist auch das zweite Kind innerhalb dieser Familie, was da geboren wurde. Das andere Kind ist so alt wie das Krümelkind. Und ja. Das ist sehr schön. Das hat mich ein bisschen Sonne in diese komische, wirre Zeit hier reingebracht.
Das ist doch schön. So, ja, wie sieht's denn bei dir aktuell auf Arbeit aus? Ist das noch so irre und beklopft und machbar oder nicht? Oder ist also anders, ist seit dem, was du das letzte Mal erzählt hast oder das vorletzte Mal, wo du gesagt hast, es gibt jetzt die und die Auflagen, ist irgendwas dazugekommen oder weggefallen oder?
Nee. Wir animieren quasi gerade die Eltern dazu, dass sie sich beschweren sollen beim Senat, dass da was geändert wird. Denn, also wir mussten jetzt tatsächlich sagen, also eigentlich soll ja so stufenweise eröffnet werden jetzt die Kitas wieder bis Ende Juli. Und unsere Einrichtung kann aber unter den momentanen Auflagen keine weiteren Kinder aufnehmen. Das betrifft 59 Familien, deren Kinder wir nicht aufnehmen können und ich glaube 59 oder so, also so in dem Dreh zwischen 50 und 60. Genau, und wir können daran aber nichts machen, weil wir halt ja diese Auflagen nicht gemacht haben. Wir müssen uns halt bloß dran halten. Und ja, was ich ganz krass finde, ist, wie die Kinder dieses Thema Corona wahrnehmen. Denn zum Beispiel hatte ich gestern die Situation, dass ich mit einem Kind im Gespräch war und das Kind mich dann gerne umarmen wollte, was ich natürlich zugelassen habe, denn ich bin sowieso die 8 Stunden, die ich auf Arbeit bin, wenn ich nicht gerade im Büro irgendwo rumschubbel, bin ich an diesen Kindern dran. Hm. Und das andere Kind, was uns beobachtet hatte dabei, meinte dann so, ja, ihr dürft euch nicht umarmen. Und ich so, warum? So, ne? Mhm. Naja, wegen Corona. Mhm, okay. Dann habe ich ihr dann auch erklärt, ich sage, naja, aber also so prinzipiell hast du natürlich recht und es ist auch gut, dass du darauf aufpasst und dass dir deine Eltern das erklärt haben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel weinen würdest, dann müsste ich dich ja zum Beispiel auch auf den Schoß nehmen oder irgendwas, um dich zu trösten. Ich kann dich ja da nicht stehen lassen und sagen, so bleibe fern, du böser Geist.
Das ist so skurril.
Also so, ne? Ja. Und dann ist was ganz Süßes passiert. Sie hatte mich dann so angeschaut und meinte so, ja, Steffi, da hast du natürlich recht. Und in einer Familie darf man sich ja umarmen.
Ach, das ist ja niedlich.
Und dann dachte ich so, Mann, das ist jetzt gerade ganz schön niedlich, aber...
Es ist so süß, ich möchte kotzen. Ja,
aber eigentlich ist es halt auch ganz schön traurig so, ne? Ja, dass sie das so extrem wahrnehmen und...
Naja, es fällt halt auch viel weg. Also ich hab das die Woche bei mir gemerkt. Ich habe dann mit einem Kollegen, wir sind die Woche mit einem Auto gefahren. Wir haben dann beim Kunde zusammen, ich meine, wir arbeiten sowieso jeden Tag zusammen, aber wir haben halt dann ne, diese Schutzmaßnahmen mit Maske und so. Wenn du überlegst, wenn du wirklich über längeren Zeitraum auch mit Maske in einem Raum bist, auf nächster Nähe, das bringt nur bedingt was. Mhm. So, ja. Und heute Nacht, wo wir, ich komme dann später noch dazu, wo wir zusammengearbeitet haben, da standen wir zu zweit in meinem Auto und wenn du da einen Quadratmeter hast, dann ist das viel, auf dem du dich da bewegst und zusammenarbeitest. Ja. Das ist schlichtweg, es geht nicht anders. So, und dann 8 Stunden mit Maske da rumzustehen, das hätte nicht funktioniert. Bei aller Liebe, es hätte nicht funktioniert.
Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, da gibt es ganz viel Unsinn. Ne? Also heute kam zum Beispiel auch eine Kollegin zu mir und hat mir so ein bisschen ihr Herz ausgeschüttet, weil, also ich hatte sie vor ein paar Tagen mal was gefragt und da wollte sie mir nicht so richtig antworten und dann kam sie heute und wollte es aber jetzt noch loswerden, wieso, weshalb, warum, keine Ahnung, bla bla bla. Mhm. Und dann haben wir halt eine ganze Weile gesprochen. Und dann ist sie so, halt, also haben wir uns verabschiedet, danke fürs Gespräch, so weg, ne? Mhm. Und dann hatte ich aber so ganz innen drin so dieses Bedürfnis, dass ich sie eigentlich nach diesem Gespräch total gerne einfach mal in den Arm genommen hätte, weil wir das beide gebraucht hätten. Ja. So, ne? Und ich bin dann auch zu ihr hin und habe so gesagt, weißt du, also das ist auch eine Erzieherin aus der Gruppe meines Kindes, ich sag, weißt du mal ganz ehrlich, wenn es einer von uns hat, dann hat es sowieso auch der andere. Also entweder ich hab's und übertrag's über mein Kind in die eine Richtung oder sie hat's und überträgt's über das Kind in die andere Richtung. Da kann ich mich noch an alle anderen Regeln halten, so, ne?
Das ist halt schwierig, und hab da sie dann, die Grenze zu ziehen, ne?
Ja, und hab sie dann aber auch in den Arm genommen. Ich hab sie auch da, also ich hab sie gefragt, ob das für sie in Ordnung ist, ob sie das möchte. Und das war für sie okay und dann haben wir uns ganz kurz in den Arm genommen und das hat sich besser angefühlt, als wenn ich jetzt einfach gegangen wäre. So, weißt du? Und ich glaube, das ist tatsächlich eins der viel größeren Probleme an diesem Corona, dass eben ganz viele da so emotional drunter leiden. Aber an diesen Punkt komme ich ja immer wieder an.
Ja, ich habe es heute festgestellt. Ich bin morgens dann, wo ich fertig war mit Arbeiten, nochmal ins Büro gefahren und habe den Lageraußenbereich nochmal durchgeguckt und da stand eine Baufirma, die hat bis Anfang letzten Jahres, so März oder bis vor einem Jahr für uns gearbeitet, also die ganze Zeit, wo ich dort angestellt war, über 9 Jahre und dann haben die bei den Vertragsverhandlungen wohl, naja, ihr Chef hat sich wohl in den Augen meines Arbeitgebers zu weit aus dem Fenster gelehnt und die haben den Vertrag verloren. und arbeiten momentan nicht mehr für uns. Und da standen die zwei dann im Hof. Ich habe die lange nicht gesehen, immer ein gutes Verhältnis und habe mich gefreut, die mal wiederzusehen, dass die jetzt auch wieder für uns arbeiten und dass sie doch wieder mal über einen neuen Vertrag verhandelt. Und dann stehst du so voreinander, so auf einem 1,5 Meter, 2 Meter Abstand und weißt nicht, wie du dich verhalten sollst, weil du würdest den anderen gern mit Handschlag begrüßen, da, aber eigentlich sollst du nicht. Und es war richtig, richtig doof gewesen. Also wirklich richtig doof. Und ich meine, das sind nur die Kleinigkeiten. Ne? Ich sag mal, ein Handschlag, da kannst du eher mal drüber hinwegsehen, wie zum Beispiel eine Umarmung, die hat ja eine ganz andere Bedeutung. Ne? Ja. Und das ist teilweise so skurril. Ich meine, auf der einen Seite, ich verstehe das, warum das so ist und es ist vernünftig und ne, alles gut und schön, aber auf der anderen Seite, es bringt dich halt in Situationen, die echt unangenehm sind. Ja. Sehr sogar. Ja.
Ja, besonders komme ich halt, also zum Beispiel bei mir auf Arbeit, ja dann immer wieder auch an diesen Punkt, und daran hat sich ja nichts geändert, dass wir schauen müssen, dass alle Kinder, also es dürfen ja nur 10 Kinder pro Raum, und es dürfen auch im, also unser Garten ist jetzt in Areale aufgeteilt, und auch in diesem Areal dürfen nur diese Kinder der Gruppe spielen. Aber wenn die von ihren Eltern abgeholt werden, gehen die auf die geöffneten Spielplätze und treffen sich alle.
Ja.
Es ergibt einfach keinen Sinn in meinem Kopf, weißt du?
Ja, wo fängst du an, wo hörst du auf? Die Konsequenz ist da halt dahingehend, ne?
Ja.
So, ich hatte es gestern schon, ich habe ja im Nebensprechen mal noch so eine Folge aufgenommen, ist auch egal. Ich kann mich klar jetzt auf Arbeit mit meinen Kollegen vorbildlich verhalten. Aber was meine Kollegen in ihrer Freizeit machen, der eine geht Bier trinken, der andere geht Radfahren, der andere geht, keine Ahnung, mit seinen Nachbarn dies machen, das machen, sonst was. Oder hockt irgendwie in der Kneipe und pinockelt. Das sind halt alles so Sachen, wo ich sage, da kann ich mich auf Arbeit noch so vorsehen und das einhalten, so weit wie es geht. Wenn es blöd spielt und ein Kollege bringt das mit, dann haben wir die Seuche auf Arbeit und dann, ne?
Ja.
Hoffentlich ohne größere Probleme. Ne? Also irgendwie,
ja. Ich glaube ja, was immer wieder so ganz durcheinander geht in unseren Köpfen ist, welche Verantwortung habe ich, den anderen zu schützen und wie schütze ich mich selber? Also der Selbstschutz, der ist fast gar nicht möglich. Also mit diesen Alltagsmasken sowieso nicht. Das ist, das wissen wir, wenn wir uns da, also ich komme ja aus der Pflege, wenn man sich da gescheit schützen möchte, dann muss man halt ganz andere Dinge an den Tag legen. Da braucht man wirklich so eine Schutzausrüstung, wie eine Pflegekraft auf einer Isolierstation halt hat, und dann ist man selber geschützt. Das geht im Alltag nicht. Was aber im Alltag schon geht, ist, dass ich meiner Verantwortung nachkomme, wie kann ich den anderen gut schützen, weil ich ja nicht weiß, ob ich mich infiziert habe. Und also lästiges Thema im Moment, weiß ich, aber trotzdem nur mal zu sagen. Und da geht es halt drum, sich der eigenen Verantwortung bewusst zu werden und das auch entsprechend umzusetzen. Und das ist, glaube ich, eins der größeren Probleme, dass wir auch noch aus der Zeit haben vor der Pandemie, dass wir nämlich alle, das ist so pauschal, also dass viele von uns das einfach scheißegal ist, was mit dem anderen ist.
Ja,
man deshalb, also Hauptsache, ne, ich habe mein Billigfleisch, Hauptsache, ich habe meine Billigpommes, und wie ich lebe, was geht das den anderen an, der soll mich nicht stören, ich spreche dem ja auch nicht rein. So, diese Haltung, die ist ja nicht seit dem 13. März weg, sondern das ist ja eine Haltung, bis sowas bearbeitet ist, das dauert Jahre. Ja. Und so erleben wir es halt, dass diese Verantwortung, die wir jeder für sich haben, auch völlig anders wahrgenommen wird. Und leider ist es so, dass dann Bevölkerungsgruppen hergenommen werden und als Sündenböcke dienen, um eine Bevölkerung zu instruieren, sich verantwortungsvoll zu verhalten. Und wer darunter leidet, das sind nämlich dann diejenigen, die jetzt zu ihrem eigenen Schutz weggesperrt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das, inwiefern ihr das nachvollziehen könnt, jetzt ein Bewohner eines Altenheims zu sein, der seinen Lebenspartner nicht mehr sehen darf, der seine Kinder und Enkelkinder nur noch über Skype wenn dann überhaupt, ja, wenn dann überhaupt einer in der Lage ist zu bedienen, beziehungsweise die Infrastruktur in so einem Heim da ist, dann hat man es ja schon gut, ja. Ne? Aber ansonsten, wenn du die nicht mehr sehen darfst und wenn jetzt die Heime aufgefordert werden, Besucherzimmer zu installieren und wenn du mal guckst, wie die aussehen, die sehen exakt aus wie Besucherzimmer in einem Gefängnis. Dann ist da eine ganze Bevölkerungsgruppe gerade in einem Gefängnis, Klammer auf, zum eigenen Schutz, weil andere, Klammer auf, andere nicht in der Lage sind, sie zu schützen, weggesperrt. Ja, und das ist das, was ich total schlimm finde. Ich meine, ich bin ausgebildeter Altenpfleger, habe ich ja nicht umsonst gemacht. Mein Herz schlägt für die alten Menschen. Aber das sind Strategien, die über eine gewisse Zeit zu tolerieren sind, aber dann auch nicht mehr. Und wir haben ja nachher noch ein Thema und da geht es um Demenz. Und einem solchen Menschen kannst du es nicht erklären, warum deine vertraute Person, die du vielleicht nicht mehr beim Namen kennst, aber die du vom Angesicht her kennst und weißt, das ist jemand, der mir gut will, nicht mehr zu dir kommt. Das kannst du nicht erklären.
Ja.
Und genauso ist es schwierig, jemanden nicht in den Arm zu nehmen. Das brauchen die Kinder, genauso wie der langgediente Arbeitskollege, genauso wie der gute Freund, der zu Besuch kommt. Die Situation hatten wir. Wirklich, unsere besten Freunde kommen zu Besuch und verzichten darauf, mich als Krebspatient in den Arm zu nehmen, weil sie mich nicht anstecken wollen. Und ich sag mal, ich finde das eine großartige Geste mir gegenüber. Ja, und so kann man es halt, so rum kann man es halt auch mal sehen und verstehen. Und klar, stimme ich dir zu, Ralf und Steffi, du weißt nie, was du bei Aldi auf dem Spielplatz oder sonst wo im Bahnhofsklo, wem du da begegnest und was du da mitnimmst.
Ja.
Und das ist aber nicht nur Corona, was du da mitnimmst, das sind doch andere.
Nee. Ja. Also ich meine, ich kann
auf dem Bahnhofsklo wahrscheinlich auch mit Syphilis und so, aber.
Ich meine, ich habe damit auch kein Problem. Wie schnell das eskaliert. Ich meine, ich habe damit auch kein Problem, da meiner Verantwortung nachzukommen. Aber wenn ich dann feststelle, wir sind ein Bürokomplex, wo wir ein Mieter sind von 5 oder 6 Parteien, wo viel Laufkundschaft ist, wo andere Angestellte sind und wo du dann, okay, bei den Rauchern habe ich es gesehen, wo da mal 2 Leute mit Maske dann vor der Tür standen oder mit Maske ins Gebäude kamen, weil die sind natürlich häufiger mal draußen. Und ansonsten, wenn ich mich durch das Gebäude bewege, bin ich ein Exot, wenn ich da zumindest eine Mund-Nasen-Bedeckung in Form eines Schlauchschals habe. Von meinen Arbeitskollegen habe ich diese Woche eine Kollegin gesehen, die sich an die Bitte oder an die Vorschriften intern gehalten hat, beim Verlassen ihres Arbeitsplatzes eine Maske zu tragen. Kein anderer. Und wir haben Großraumbüros. So, und das ist was, wo ich sage, natürlich ist das unangenehm. Ich bin selber vorbelastet. Ich bin jetzt im Moment durch meine Allergie, Heuschnupfen und so weiter, Asthma, ist das natürlich geil, wenn du noch so eine Maske auf hast. Auf der einen Seite, es schützt vor Pollen, gar keine Frage, aber auf der anderen Seite kriege ich deutlich schlechter Luft. So, und es ist halt auch, ne, wo ich sage, okay, dann beißt du halt in den sauren Apfel und bist halt die paar Minuten, wo du dich da in diesen Bereichen aufhältst, wo das erwünscht ist, auch beim Einkaufen. Und dann trägst du das Ding. Ich habe die Woche, keine Ahnung, 1 Stunde, 1,5, 2 beim Kunde, wo ich im Serverraum saß, was bei denen auch durch den Flur zugänglich war, wo auch Leute hin und her gegangen sind. Da saß ich dann mit meinem Schal vor der Nase und vor dem Mund und habe da meine Montage gemacht. So, natürlich war das nicht angenehm, es war dann auch warm und ja, es ist halt einfach jetzt so in der Zeit und irgendwie wirst du dann trotzdem so ein bisschen belächelt, wie als wenn du bist ja der Paranoide, der das alles hier zu genau und zu ernst nimmt. So, und auf der einen Seite willst du nur deiner Verantwortung nachkommen, weil es trifft vielleicht jetzt nicht den Kollegen oder den anderen Menschen, der dir auf dem Flur irgendwo begegnet, sondern es trifft vielleicht seine Angehörigen, die irgendwie vorerkrankt sind, ob das Eltern sind, Geschwister, was weiß ich.
Genau.
Ich verstehe halt nicht, wie du schon gesagt hast, wir haben da halt so ein gesellschaftliches Problem, dass die meisten nur an sich denken. Ich meine, in einem gesunden Maße ist vielleicht Egoismus auch nicht falsch. Ich glaube, da kann sich auch...
notwendig, sonst bist du nicht überlebensfähig.
Genau, sonst kann sich auch keiner davon freisprechen. Aber was ich nicht verstehe, wie man so ignorant sein kann, weil irgendwie jeder kennt doch jemand in dieser Gruppe, der... Vorerkrankten. Und wenn das jemand ist, der Übergewicht hat, Bluthochdruck oder sowas, die Volkskrankheiten, Diabetes, was relativ, ne, oder Asthma, wo du eigentlich schon eine recht große Bevölkerungsgruppe abdecken kannst, jeder kennt doch mindestens eine Person oder zwei Personen, die irgendwie vorerkrankt sind. Und dann verstehe ich diese Verhalten noch nicht. Das sind doch für die Leute, die auch liebe Menschen, das ist doch Familie, das sind Freunde, Menschen, die man gern hat und die man eigentlich jetzt nicht unbedingt durch eine Leichtsinnigkeit gefährden möchte oder verlieren möchte. Das ist ja das, was im schlimmsten Fall draus wird. Das will mir einfach nicht in den Kopf, wie die Leute das so ausblenden können.
Ja, weißt du, in deren Leute Kopf gibt es diese Krankheit nicht. Also du glaubst nicht, was ich für Gespräche auf Arbeit höre.
Ja.
Ja. Das gibt's alles nicht. Ja, gut, das ist alles
dann noch ein ganz anderes Problem. Ja, erfunden vom, oder was, ne?
Vom Staat erfunden und was weiß ich nicht, was es da alles gibt für Sachen. Und aber eigentlich wollte ich auf einen anderen Punkt nochmal kommen, und zwar dieser Punkt mit dem Egoismus. Ich glaube tatsächlich, dass das, und das hatten wir in einer der ersten Folgen, wo dieses Corona ausgebrochen ist, hatten wir das schon, dass dieses Social Distancing, dass das halt das auch einfach unterstützt, so, ne? So dieses, ich soll mich fernhalten und um mich kümmern, also kümmere ich mich auch nur um dich und du kümmerst dich bitte auch nur um dich und das ist meins hier und das da soll deins sein.
Schwierig, das richtig zu definieren. Ich meine, die soziale Distanz hatten wir ja vorher schon, wenn du es genau nimmst. Weil dieser Egoismus kommt ja nicht von irgendwo her. Ne?
Nein, das ist richtig. Diese soziale Distanz gab es vorher schon. Das ist komplett richtig. Jeder ist mit den Ellenbogen durch die Gesellschaft gegangen. Aber jetzt sollst du es auch noch tun.
Ich verstehe das.
So, und
das
also du hast jetzt genau quasi für diesen Punkt. Egoismus den Dorfschein bekommen.
Ja, und das ist auch ein Stück weit ein Framing, wenn man so will, dass man sich dann geeinigt hat zu sagen Social Distance, weil das ist es gar nicht. Die Physical, also die physische Distanz, die ist das Entscheidende. Soziale Distanz ist dann wirklich das Kappen der Beziehungen, und das haben ja auch einige praktiziert leider. Anstatt dann nach Alternativen zu suchen, um ihre Beziehungen aufrechtzuerhalten. Und da sage ich mal, da haben jetzt hier so Leute wie wir, die sich miteinander treffen auf irgendwelchen Servern, um zu sprechen, oder auf anderen Medien, um sich schriftlich auszutauschen, im Moment den großen Vorteil, weil die entfernen sich nicht sozial voneinander, weil die beieinander bleiben. Über die Kanäle, die sie halt eingeübt haben. Aber das ist halt auch nicht das Gros der Bevölkerung. Die meisten haben das halt nicht. Und leider haben wohl einige auch vergessen, dass so ein Gerät, das der Herr Bell erfunden hat, wie hieß er noch gleich?
Telefon.
Genau. Dass man da tatsächlich mal auch jemanden anrufen kann, der ein Haus weiter wohnt, und fragen kann, immer, ich habe dich jetzt schon seit Tagen nicht gesehen, ist alles in Ordnung bei dir.
Und
das ist das, und dieses Social Distancing, das geht überall durch die Öffentlichkeit, und allein dieses Wort, ich glaube, das macht was mit dem Menschen, wenn man ihm sagt, du musst eine soziale Distanz wahren, anstatt zu sagen, halt einfach Abstand, Junge.
Ja, das Schlimme ist, es hat sich aber auch relativ zügig in den Sprachgebrauch so, ne? Mit eingebürgert, ne?
Ja.
Also das ging ruckzuck. Wobei ich sagen muss, ich habe im Moment zu allen Menschen in meinem Umfeld, Freunde, Bekannte und Familie, deutlich mehr Kontakt wie die Zeit vor der Corona-Pandemie. Muss ich ehrlich sagen. Manchmal ist es zu viel an Angeboten, wo du dann sagst, ja, heute dieser Videochat, morgen das und dies und da noch ein Stream und dort noch ein Konzert, wo ich sage, die Möglichkeiten sind geil, aber man muss das auch, wir kommen ja später noch in unserem Hauptthema dazu, man muss auch mal irgendwo sagen, nee, heute nicht. Weil sonst wird es zu viel.
Ja, ganz genau. Ja. Und wo das halt total greift, das merke ich jetzt mit mir und dem Klaus. Ne, der wohnt in München, ich wohne im Großraum Köln, sage ich jetzt mal, damit sich so jemand, oder Gummersbach kennen eigentlich auch einige, da in der Ecke. Ja, und wir sind jetzt nicht sozial voneinander getrennt, aber physisch. Hm. Und auch diese physische Trennung ist schon hart genug. Ja, also wir wollten uns eigentlich face-to-face treffen. Und dann macht Flixbus dicht und du kannst quasi nicht mehr nach Bayern einreisen ohne Passierschein. und das ist schon hart, ja, das ist echt hart und das hat uns beiden auch wehgetan. Aber trotzdem können wir ja zumindest sozial beieinander bleiben und das bleiben wir auch.
Ja. Ja. Ich meine, ich hab die Sache, mein Stiefvater hat heute Geburtstag gehabt, dann habe ich auch gefragt, und? Was machst du denn heute? Ne? Nachdem der Urlaub jetzt flach gefallen ist. Na ja, und vielleicht kommen die Kinder mal. Ne? Ich meine, es ist ja jetzt wieder ein bisschen locker. Ich meine, kann man jetzt auch, ob man das machen muss oder nicht. Und dann wollen sie vielleicht mal einen Grill anschmeißen, aber groß feiern oder so ist nicht. Passiert halt nichts. Ja. So, und die ganzen Feiern fallen aus. Das ist schön für meinen Kalender. Ich habe jetzt den nächsten wirklich richtig offiziellen Termin, wo ich mal mich woanders hinbegeben muss, außer hier in meinem Umfeld, habe ich Ende August. Da ist nichts mehr. Mhm. So. Gut, jetzt einen Arzttermin in 2 Wochen, wo man sagt, okay, dann könnte man vielleicht mal hingehen. Das, weil die Ärzte haben ja auch einen deutlichen Rückgang an Patienten gerade scheinbar. Aber im Großen und Ganzen was anderes, so face-to-face ist gerade nicht. So, und dann kommt ja noch dazu, was das Problem, was du auch gerade schon geschildert hast, wenn du woanders hin willst, gelten ja andere Gesetze. Du hast ja von Land zu Land unterschiedliche Auflagen. So.
Das ist auch so behämmert.
Ein Riesenproblem.
Ja, und das macht das Ganze kompliziert. Ich muss jetzt quasi gucken, ein Teil meiner Familie wohnt in Thüringen, der andere Teil wohnt in Sachsen. Je nachdem, wo ich hin möchte, aus Baden-Württemberg, muss ich dann vielleicht auch nochmal, also zwangsweise durch Bayern durch. Da muss ich schon gucken, was kommt da auf mich zu und was ist zu beachten. Du willst dich ja auch nicht falsch verhalten. Das ist Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Also da eine einheitliche Regelung.
Das sowas wie Feiern flachfällt, einfach. Das sowas wie Feiern flachfällt, das ist einfach auch insofern mies, weil der Mensch muss feiern. Das ist eine Aktivität, die seine eigene Existenz fördert und es Feiern verbieten und das Ausgelassensein zu untersagen, das wirkt schon auch auf die Psyche von Menschen, weil dann drehen sie sich nämlich immer nur im Kreis der Angst und der dieser nebulösen Bedrohung. Ja, diese Bedrohung ist ja nebulös, ne? Du siehst es nicht, ne? Du hörst es nicht kommen und auf einmal stellst du fest, die Nachbarin hat sich infiziert und liegt gerade lebensbedrohlich auf Intensiv und dann kommt das näher an dich ran. Ne? Und aber wenn du nur noch in diesem Sorgendenken dich befindest, dann schadet das auch letzten Endes der eigenen Existenz. Und die dann da ausbrechen, die erleben wir ja dann auch, ne? Die kommen dann mit Theorien, wie das denn auch entstanden sein könnte und die machen sich die Welt dann, wie sie ihnen gefällt, würde Pippi Langstrumpf sagen. Und versuchen dann, sich was herauszubilden, um ihren eigenen Schmerz zu verarbeiten. Ja, und das ist aber auch was denen letzten Endes nicht gut tut. Ja,
also das kann ich
dann sind die nicht achtsam mit sich selber und schaden sich, schaden anderen. Und das fällt halt, und das muss man halt auch nochmal mit reinholen, wenn man darüber nachdenkt, die Stimmung, die wir halt hatten vor dem 13. März, das fällt halt auf recht fruchtbaren Boden.
Ja, das hast du sehr gut gesagt. Also, um da jetzt nochmal kurz dran anzuknüpfen, ich merke das bei mir auch, dass mir diese Gesamtsituation, es sind nicht mal die einzelnen Sachen, aber die Gesamtsituation, die macht mir zu schaffen, muss ich ehrlich sagen. Und die Menschen, die sich da irgendetwas drauf einbilden, egal was das ist, die das vielleicht auch leugnen oder irgendwelche Verschwörungstheorien unterstützen, Ich hab das im bekannten Familienkreis, hatte ich auch mal irgend so eine Aussage, ja, das ist von den Chinesen und so weiter und so fort, das ist erfunden in einem Labor. Und da habe ich dann auch nur so gesagt, ja, selbst wenn es das wäre, müssten wir trotzdem damit umgehen. So, und dann ist natürlich das Gespräch auch recht zügig beendet, weil das will ja dann keiner wahrhaben. Ne? Aber wir müssten mit der Situation genauso umgehen wie jetzt, ob das wo das herkommt oder das ist ja vollkommen scheißegal, das ist ja allgegenwärtig. Und dann kommt immer die Frage, ja, kennst du jemanden, der es hatte? Ja?
Ja, genau. Mhm,
tue ich. Und ich bin froh, dass der Mann wieder gesund ist und für seine 2, 3 Kinder und seine Frau wieder da sein kann, wo ich sage, hätte auch anders ausgehen können. So. Ach, ist alles. Da merkt man aber auch wieder den Egoismus. Ich weiß nicht, irgendwie, das kommt dann auch von Leuten, die jetzt nicht unbedingt da so die aktivsten Menschen sind, weißt du, die dann überwiegend zu Hause ihre Zeit verbringen, im Garten oder auf dem Balkon zusammen Bierchen trinken, ist ja alles schön und gut, wer diese Lebensphilosophie mag, ist ja toll. Aber dann brauche ich mich doch nicht drüber aufregen, dass ich nicht mehr dahin gehen kann, dorthin gehen kann, wenn ich es sowieso nicht mache.
So, ja. Und der andere Punkt ist, es ist ein Thema, das wirklich so vereinnahmend ist. Du kannst ja mal eben auf deine Zeitschiene da gucken, wie lang was jetzt, wie viel Raum wir dem jetzt auch hier wieder geben.
Ja.
Und wir uns über negative Dinge unterhalten. Und wenn wir die Kurve mal endlich bekämen, genau denselben Raum uns auch zu geben, um uns über positive Dinge zu unterhalten. Damit würde ich jetzt nicht sagen, dass man das wegleuchten soll oder so, ne? Sondern nur, dass man einfach auch ein anderes Mindsetting jetzt mal wieder bekommt und nicht direkt das zum Thema macht. Ich erlebe das zurzeit in vielen Telefonaten, die Leute rufen an, wollen eigentlich wissen, hör mal, kannst du mir hier mal noch zu dem und dem Song eine Zeile schreiben, da fällt mir gerade nichts ein, ja, und dann machst du das, das dauert dann eine Minute 20 und das Gespräch hat eine Viertelstunde gedauert und die restliche Zeit ist komplett draufgegangen für, wie geht es dir denn mit Corona und ist das nicht alles schlimm und ja, genau, und so, das dürfen wir mit uns nicht länger, so dürfen wir mit uns nicht länger umgehen.
Das ist halt auch schwierig, weil du hast halt viele mit diesem negativen Mindset. Ich finde das sehr passend vom Ausdruck her, wo ich sage, ich bin eigentlich mal ganz froh, dass mein Terminkalender leer ist, dass ich nicht alle 2 Wochen irgendwie durch die Weltgeschichte fahren muss, keine Ahnung, 300, 400, 500, 600 Kilometer Auto, wo ich sage, das ist mal ganz angenehm, dass ich nicht, das klingt auch wieder falsch, dass ich jetzt nicht jeden Termin und jede Feier wahrnehmen muss, weil auch diese Termine und Feiern sind manchmal anstrengend aus Gründen, weil da halt auch Gespräche vorherrschend sind, die jetzt nicht so meiner Einstellung entsprechen. Gerade wenn es um Politik geht, das macht es auch anstrengend und halt einfach mal bewusst zu entschleunigen und mal die Welt einfach ein bisschen langsamer drehen lassen. Wir waren ja immer am Puls der Zeit und gib ihm und da noch und dies noch und hier noch ein Terminchen, dort noch ein Treffen. Ist ja alles schön und gut, aber man kann auch einfach mal sagen, ach, ist auch mal ganz schön auf dem Balkon zu sitzen und hoch, mal in der Sonne ein Käffchen und alles entspannt. Also ich finde das jetzt nicht zwingend als Nachteil. Ich genieße diese Zeit, die ich mehr für mich habe, wobei ich sagen muss, ich bin da ja privilegiert als alleinstehender Mann, ohne jetzt irgendwie in finanzieller Bedrängnis oder was zu sein, da geht es anderen mit Sicherheit anders. Aber ja, ich genieße das, wo ich wirklich sagen kann, die Zeit ist jetzt halt einfach für mich da und das ist auch gut so und das kann ich ja auch wirklich mal effizient für mich oder positiv, effizient ist falsch, positiv für mich nutzen und da halt einfach mal sagen, okay, ist halt jetzt so, machst das Beste draus, lässt dir es gut gehen und gönnst dir halt einfach mal ein bisschen mehr Ruhe. Und das finde ich, ist für mich das Positive an dieser Zeit. Ich meine, guck mal, was jetzt an Podcast-Aufnahmen möglich ist, wo man sagt, okay, man muss jetzt nicht noch mehr Medien produzieren, das muss ja auch jemand konsumieren, aber es macht halt Spaß, sich dahingehend ein bisschen mehr zu verausgaben, weil halt einfach Zeit dafür da ist. Und das finde ich schön.
Ja, genau. Und wenn wir es jetzt schaffen, uns, obwohl es ja eigentlich Social Distancing heißt, uns besser umeinander zu kümmern, das halt, wie ich eben schon ausgeführt habe, ne? Physical Distance von mir aus, ja, da, wo das notwendig ist, aber diese soziale Barriere abbauen, dann kann man dem durchaus was Positives auch abgewinnen. Also ich habe auch Kontakte jetzt wieder neu und anders gepflegt, wo so eine Bedrohungssituation da war, wo Leute gekommen sind und gefragt haben, hör mal, wie geht's dir denn eigentlich jetzt? Das hat mich jetzt gerade bewegt und so weiter. Hm. Und das ist auch ein guter Weg. Und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, wenn jetzt die Haltung ist, wir wollen zurück zur Normalität.
Es gibt keine Normalität.
Da muss man ja auch mal reflektieren, ist denn das vor dem 13. März, was wir da alles gemacht haben, wirklich normal? Mhm. Oder waren das nicht nur alles Gewohnheiten, Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, mal für 10 € von Köln nach Berlin zu fliegen? Ja, so, ne? Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ne?
Ja, alles
ist gut. Das wirklich die Normalität, wo wir hin zurück möchten? Oder wollen wir in eine Normalität zurück, die auch für uns und den Mitmenschen und auch den Planeten gesund ist? Weil, und das ist ja evident, der Planet, der profitiert im Moment maximal davon.
Ja. Sehr sogar.
Und das sollte uns echt auch ans Nachdenken bringen.
Also ich habe so den Eindruck.
Sage ich aber auch nicht mehr dazu.
Ja, ja, wir kriegen jetzt gleich die Kurve. Ich habe halt so den Eindruck, wenn wir jetzt nicht draus lernen und etwas ändern, weil jetzt haben wir die Möglichkeit dazu, dann sehe ich keine Chance, dass wir das die nächsten Jahre hinkriegen. Definitiv nicht. Dann ist der Zug abgefahren.
Ja, stimme ich. Absolut.
Ja. So, genug Corona. Ich meine, wir können wahrscheinlich noch ein ganzes Stück, aber das ist halt auch so, das gehört dazu. Das ist gerade so der Alltag, man kommt nicht drum rum. Und wir haben jetzt was Negatives gesagt und was Positives. Ich weiß nicht, habt ihr positive Sachen? Da sind jetzt nicht nur euch da, nochmal was Positives zum Abschluss habe. Wie geht es euch denn dahingehend positiv? Könnt ihr da noch was mitnehmen in der anstrengenden Zeit?
Also was ich total positiv finde, ist mein Arbeitsumfeld. Nämlich, dass meine Kollegen ganz aktiv mich schützen. Mhm. Ich würde natürlich direkt gerne nach vorne stürmen und wieder Unterricht machen und so weiter. Und die sagen aber ganz klar, nee, hör mal, das lass mal. Du bist technisch ganz gut aufgestellt, du hast da den Dreh raus, auch mit diesen Videomeetings und so weiter. Mach du das mal. Und das finde ich total gut, dass ich weiß, dass da auch Leute auf mich aufpassen und es einfach völlig gut mit mir meinen. Das finde ich spitze. Da bin ich sehr dankbar für.
Das ist sehr schön zu hören, muss man sagen. Also sowohl von deinen Kollegen als auch, dass es dir mit der Situation gut geht.
Ja.
Steffi, du wolltest auch noch was sagen.
Ja, also was mir tatsächlich gut tut, ist in dem Sinne auch, dass man eben nicht von Termin zu Termin astet. Und im Sinne von, also so wirklich viel Zeit für mich habe ich ja eigentlich nicht. Weil ja entweder Mann oder Kind oder irgendjemand hier mit rum schwirbelt. Und wenn nicht die, dann bin ich auf Arbeit. Mhm. Aber einfach so diese Zeit, die wir jetzt anders als Familie nutzen.
Ja.
Mhm. So, also das ist gerade ganz intensiv. Wir fahren in den Wald raus, weil da wenig andere Menschen sind. Wir erkunden wieder Bäume, wir schauen uns Käfer an und weiß ich nicht was und gucken eben nicht, ach, wir gehen mal zu der Eisdiele oder zu der Eisdiele, sondern nee, ich back Kuchen und den nehmen wir mit und setzen uns da irgendwo auf eine Wiese, wo keine Sau ist und haben einfach ein schönes Leben gerade.
Genau, das sind die schönen Dinge, weil halt die Zeit dafür mal da ist. Und das, da müssen wir uns alle ein bisschen mehr bewusst sein. Also so ein bisschen mehr Achtsamkeit geht uns vielleicht ganz gut in der Hinsicht. So, und jetzt kriegen wir mal die Kurve. Ich wollte ja eigentlich erzählen, was bei mir so geschehen ist die letzte Woche, seit dem 20.05. oder die letzte anderthalbe Woche. Ich habe letztens davon berichtet, dass ich mein Zeitmanagement, glaube ich, ändern möchte und habe mir da ein paar Apps angeguckt an dem Feiertag. Und habe dann jetzt auch eine mir besorgt, die nennt sich Omnifocus. ist ein Aufgabenmanagement-Tool mit verschiedenen Projekten und Sachen. Habe mir die angeguckt und für gut befunden. Und die habe ich jetzt als ein kostenpflichtiges Abo mir diese Woche geklickt, noch vor Ablauf der Probezeit, weil ich die so durchdacht finde. Dieses Abo beinhaltet für 10,49 Euro die komplette Unterstützung für den PC, das Tablet, das Telefon und sogar noch einen Browser. Das habe ich mir alles mal angeguckt, funktioniert alles sehr gut, sehr durchdacht. Ich bin noch nicht am Ende, was so die Möglichkeiten von diesem Programm angeht, aber ich kriege endlich mal wieder Aufgaben abgearbeitet und das relativ gut und ja, werde da mit Sicherheit die nächste Zeit noch ein bisschen was davon berichten können. Will das jetzt nochmal ein bisschen ausgiebiger testen, ob es auch langfristig dann wirklich meine Produktivität fördert, aber das Ziel soll sein, dass ich irgendwie mal so die ganzen Altlasten erledigt bekomme und dann mehr Zeit habe, die ich nicht plane, mit neuen Dingen zu füllen. Das ist, glaube ich, immer so dieses Problem, wenn man Zeitmanagement angeht. Man möchte die frei gewordene Zeit gerne mit anderen Dingen füllen, was dann letztendlich absolut zu viel ist. Und ich glaube, dass man dann doch schon im Hinblick auf Freizeit mal agieren sollte. Und das könnte so die Ursache sein, warum mein Zeitmanagement hier und da gescheitert ist. Ja, die Unterschiede zu der alten App, dieses Things, was ich da hatte, die sind auf der einen Seite relativ krass, aber auf der anderen Seite Aufgabenmanagement bleibt Aufgabenmanagement. Hier geht es halt wirklich richtig ins Detail, so auch in Richtung Projektmanagement, wo man wirklich tolle Sachen mitmachen kann, die ich noch gar nicht alle begriffen habe. Aber das ist ganz nett. wo ich halt auch sagen muss, da ist die alte App, die ich genutzt habe, an ihr Limit gestoßen. Die war zwar übersichtlich und minimalistisch, aber es war halt irgendwo an einem Punkt, wo man sagt, okay, funktioniert halt einfach für mich nicht mehr. Ja, da können wir einen Haken dahinter machen. Dann war ein Funheim-Treffen am Wochenende. Das war sehr, sehr schön. Wir haben uns in der Pottwege getroffen und haben ein bisschen Kultur gemacht und haben abends zusammen so eine kleine Playlist laufen lassen, wo es zum Thema Poetry Slam ging oder um das Thema Poetry Slam. Da hat uns die Vera, die in dem Umfeld aktiv ist, ein paar Highlights zusammengestellt und wir haben die Liste dann noch erweitert und haben da über ein Tool gemeinsam diese Videos geguckt und zusammen gelacht und so ein bisschen abgestimmt, was wir denn so ganz gut fanden und was nicht. Und das war sehr schön. Wir haben das alle sehr genossen und werden die nächsten virtuellen Treffen auch so mit Themen befüllen, nur so 1-2 Stunden. Und ansonsten macht man das, was man bei den Treffen auch macht. Man unterhält sich nett und hat Spaß zusammen. Das hat ja mir sehr viel Freude bereitet, dass man das jetzt auch virtuell ganz gut hinbekommt. Und ich glaube, selbst wenn sich das dann alles wieder ein bisschen entspannt und man sich wieder treffen kann, würde ich das dann bevorzugen, dass man das ab und an auch mal beibehält, weil wir ja doch viele Menschen haben, die auch von außerhalb kommen, auch weiter Anreisen haben und man möchte sich vielleicht trotzdem mal austauschen und, naja, sehen ist in dem Kontext falsch, vielleicht auch mal hören, dass da halt die Menschen immer dran teilnehmen können. Das ist ganz schön und mal schauen, wie sich das dann entwickelt. So, die Planung ist jetzt erstmal bis Ende August. Wenn ihr Lust und Zeit habt, die Termine stehen fest. Ich glaube, das nächste, ich muss gerade mal auf die Webseite gucken, ist am 20.06. Übrigens, ja, wenn wer gesagt, mal gucken will.
Am 21. nehmen wir wieder auf.
Dann genau, ist das der 20.06. Beginn ist noch nicht so ganz raus. Da läuft gerade noch eine Abstimmung, wann wir denn beginnen wollen. Wahrscheinlich machen wir nicht wieder 18 Uhr, sondern ein bisschen eher schon. Und wir reden über alternatives Wohnen und über Tiny Houses, weil wir wollten das Tiny House Festival besuchen zu diesem Zeitraum, in diesem Zeitraum. Und das wird toll. Ja, dann war den, ich habe dann immer so ein volles Programm zurzeit, also so ein sehr volles Programm an den Tagen, wenn so Funheim ist, dann folgt meistens auch noch ein Potsdok Orga-Treffen den Tag darauf. Das ist im Moment auch zweiwöchentlich. Ich kann nicht viel dazu sagen, weil noch viele Dinge gerade in Klärung sind, aber haltet mal ein Auge mit auf die offiziellen Kanäle. Das ist ganz hilfreich. Da kommt die nächste Zeit noch die ein oder andere Info, die relevant ist. Ja, und dann hatte ich am Montag, war es gewesen, noch die Verwaltungssitzung von der Solidarischen Landwirtschaft. das ist halt so wirklich, wie soll ich denn sagen, also Podstock ist sowas, wo zielgerichtet gearbeitet wird, mit wenig Ego, Spaß und Freude, wo du relativ kurz, sehr effizient Dinge zusammen kreierst und umsetzt. Und diese solidarische Landwirtschaft ist in ihrer Organisation das komplette Gegenteil. Also sowas Kompliziertes mit Formen von Vereinsmeierei, was gar kein Verein ist. Es ist kompliziert und das ist immer so ein bisschen der echt heftige Kontrast dazu. Aber ich glaube, man wächst mit seinen Aufgaben und für mich ist es vielleicht auch ganz gut mal zu sehen, dass es nicht immer so Friede, Freude, Eierkuchen und gut geht, sondern dass man auch ab und zu mal gegen Wände läuft und mit anderen Meinungen klarkommen muss. Ist ganz interessant. Ja, ansonsten, das läuft auch. Ich betreue da jetzt die Webseite. Dieses Content-Management-System ist grauenvoll, aber ich schaffe es zumindest irgendwie Blogbeiträge und sowas und den Datenstand aktuell zu halten. Das ist schon mal gut. Da ist nämlich das letzte Jahr gar nichts passiert und das nutzen jetzt die Mitglieder auch und schicken mir dann immer Rezepte, Pressemitteilungen und so Kram und schreiben selber auch mal Beiträge, wenn sie auf dem Hof mitgeholfen haben. Und ich darf das dann einfach nur umsetzen, was für mich relativ angenehm ist, weil ich kann nicht so gut Texte schreiben. Und dann fällt dann zumindest für die Sichtbarkeit und für den Informationsgehalt am Ende das ein oder andere raus. Ja, der letzte Punkt auf meiner Liste ist, wir hatten jetzt Stand Ende Mai das erste Wartungsfenster in diesem Jahr, das heißt die erste Nachtumschaltung. Also es ist sehr ruhig, was sowas angeht. Normalerweise passiert das häufiger. Und wenn wir den Schnitt beibehalten, würde ich das begrüßen, denn ich arbeite überhaupt nicht gern nachts. Egal ob Nachtzuschlag hin oder her, es ist halt für den Biorhythmus einfach nur scheiße. Ich bin dann nach Hause gekommen irgendwann, habe dann noch was gegessen, weil irgendwie was essen ist im Moment auch bei mir so schwierig mit Zeiten einhalten. Und habe dann auch so gemerkt, jetzt möchtest du dich aber schon nochmal 2-3 Stunden hinlegen, habe ich dann auch gemacht. Nur kurioserweise war mein Vermieter der Meinung, er muss heute irgend so einen Landschaftsgärtner bestellen, der die Hecke schneidet und dann den ganzen Tag Lärm macht. Sehr zu meiner Freude. Genau, das ist ist halt so gewesen. Ich habe trotzdem so 2 Stunden, glaube ich, geschlafen. Und das war auch nötig, sonst wäre ich nicht so gut drauf gewesen. Ich habe es auch gestern geschafft. Ich habe mich gestern Abend dann 19 Uhr hingelegt. Arbeitsbeginn war so 12:45. Habe ich so 19 Uhr hingelegt und habe dann wirklich bis 23:45 Uhr noch geschlafen. Und meine Kollegen, die haben das mit dem Schlafen sein lassen und so waren sie auch drauf. Also ich war schon ganz froh, dass ich da ein bisschen vorgeschlafen habe, aber es hat trotzdem unterm Strich hat nicht wirklich viel gebracht. Ich war zwar etwas fitter und nicht ganz so müde, aber es hat schon geschlaucht. Ja, ich hoffe, dass uns das die nächste Zeit erspart bleibt. Ich habe was gehört, eine Planung besteht im Moment, wo man nochmal nachts raus muss. Aber das habe ich mir ja so rausgesucht. Ich wollte das ja unbedingt machen, diese Glasfasermontage. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass da halt gewisse Leitungen nur zu bestimmten Zeiten außer Betrieb genommen werden können. Und das ist halt meistens nachts. Genau. Ja, das ist so passiert die letzte Zeit. Aber ansonsten, ich habe heute mein Zeitmanagement ein bisschen durcheinander gebracht, habe relativ viel geschafft. Es sind noch ein paar Punkte offen. Habe auch noch eine gute Sendungsvorbereitung hingekriegt. Dazu später mehr. Und freue mich, dass ich jetzt doch relativ frisch hier sitzen darf. Genau.
Frank, sehr schön.
Frank, du hast nichts mehr zu dem letzten...
Nachtumschaltung.
Eine Nachtumschaltung.
Klingt für mich ja spanisch.
Ja, genau. Also eigentlich offiziell heißt es Wartungsfenster in der Umgangssprache Nachtumschaltung.
Ja. Ich muss nachts auch immer für ein Wartungsfenster raus. Aber das ist nur kurz.
Ja, das muss ich auch manchmal. So, lassen wir das jetzt einfach so stehen und dann hätte ich gesagt, wir kommen mal zu dem
Warte, nächsten. Mir ist noch was eingefallen.
Ach, dir ist noch was eingefallen, das ist doch sehr schön.
Ja, ich habe noch was hier hingeschrieben. Wir hatten heute in der Kita einen Feuerprobealarm.
Okay, durften danach alle nach Hause gehen?
Leider nicht.
Schade, so war das früher bei uns in der Schule immer. War was Besonderes oder...
Nee, das wird alle halbe Jahre gemacht, um die Gerätschaften zu überprüfen, ob die ordentlich ihren Ton von sich geben. Und Genau, wir haben ja auch eine Gehörlose und eine Mitarbeiterin, die Cochlea-Implantate trägt. Mhm. Und da muss eben auch geprüft werden, ob diese Summer dann losgehen, dass die halt auch darauf hingewiesen werden, ey, da ist Feueralarm. Und dann wird eben in diesem Zusammenhang auch gleich getestet, ob wir unsere Fluchtwege kennen und wie viel Zeit wir brauchen, um das komplette Haus quasi leer zu räumen. Und so aktiv wird es, glaube ich, in Kitas und Grundschulen gemacht, damit die Kinder keine Angst vor diesem Geräusch haben. Also das heißt, innerhalb der Kita-Zeit hören die das ja also immer mal wieder, dieses Geräusch. Die sehen, aha, wir verlassen einfach nur die Kita ganz ruhig, wir sind alle gechillt, wir gehen in den Garten, wir warten da kurz und gehen wieder rein.
Okay. Also sowas soll es bei uns auf Arbeit auch ab und zu geben, weil wir ja ein großes Gebäude sind mit mehreren Parteien. Ich kriege dann immer nur E-Mails, Feueralarm oder Probealarm, Testen der Brandmeldeanlage an dem und dem Zeitpunkt, nur als Außendienstler. Also ich habe es die letzten 10 Jahre nicht geschafft, da irgendwie mal dabei zu sein. Ist vielleicht auch ganz, ganz hilfreich.
Gut. Also bei uns hat es ganz gut geklappt. Wir haben, also da gibt es wohl ein Zeitfenster. Wir sollten innerhalb von 5 Minuten das Haus verlassen haben, mit allen drum und dran. Und wir waren heute bei 3:20 gewesen.
Wie macht ihr das dann? Schnappt ihr euch dann jeder so, keine Ahnung, links und rechts 2 Kinder und noch eins auf die Schultern? Oder wie funktioniert das?
Also im Moment ist das natürlich ganz gut, weil wir haben ja allerhöchstens 10 im Raum. Das heißt, das kann man ganz gut überblicken, aber eigentlich ist es so, dass wir 2 Ausgangstüren haben, also 2 Terrassentüren an unserem Gruppenraum haben. Das ist unser erster Fluchtweg. Da treffen sich quasi die Pädagogen, die im Vorderraum sich befinden mit den Kindern, also sammeln diese 2, also die Garderobe und diesen ersten Raum ein. Und die Pädagogen, die im hinteren Raum sind, sammeln die Kinder aus dem Toilettenraum und eben dem hinteren Raum ein. Dann werden alle Kinder an die Tür gestellt, da wird einmal kurz durchgezählt. Dann verlassen wir das Gebäude, wie gesagt, gehen dann eben in den Garten raus, da ist unser Sammelpunkt. Und ja.
Das heißt also einfach halt der gucken. Spruch, draußen gibt's Pommes und Nuggets, der reicht nicht aus, um die Kinder in der Zeit rauszubringen.
Nee, leider nicht. Also vielleicht würde es das schon bringen. Ja. Hier draußen ist Eis. Aber nee, dann würde es natürlich nicht ganz geordnet zugehen. Und ja, ich als Teamleiter muss dann eben zu meiner Chefin hingehen, muss dann sagen, wie viele Kollegen in meiner Gruppe da sind, wie viele Kinder in der Gruppe da sind. Heute hatten wir noch einen Elternteil mit dabei, was ich mit rausnehmen musste, weil das eben gerade das Kind gebracht hat. Der wollte sich dann zwischenzeitlich verpissen, habe ich gesagt, nee, so geht's leider nicht, denn ich könnte ja, wenn es jetzt wirklich ein Notfall wäre, nicht nachprüfen, ob sie nochmal ins Haus gegangen sind, deswegen müssen sie jetzt hier warten. War jetzt nicht ganz so begeistert gewesen und meinte dann so, ja, ich muss aber los. Ich sage, ja, das interessiert aber keinen, wenn es um ihr Leben geht.
Ja.
Und ja, das war dann eben so gewesen. Ich meine, das dauert ja auch nicht lang, ne? Im Endeffekt, also sagen wir mal, theoretisch hätten wir ja eben 5 Minuten Zeit, um rauszukommen. Dann wartest du da noch 5 Minuten, bis alle eben da sind, bis alle durchgezählt worden sind. Dann macht der Haus, also währenddessen läuft quasi der Hausmeister los, schaut nochmal in alle Räume, ob wirklich alle draußen sind oder ob irgendwo einer bewusstlos liegt oder was weiß ich nicht. Und gibt dann quasi das Haus wieder frei und sagt, ist alles gut, ihr könnt wieder reingehen. Und dann sind da knapp 10 bis 15 Minuten vergangen und die muss man da einfach eben mal haben.
Genau. Vernunft und ordentliches Verhalten. Ich meine, wenn es wirklich, ich bin ja ein Freund von Routinen. Wenn es wirklich mal zu einem Notfall kommt, bist du eigentlich ganz froh über die Routine, dass du weißt, was zu tun ist. Ich denke, das ist durchaus ein Vorteil.
Auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall. Und es ist eben auch einfach wirklich, also wir haben das mal wir haben das immer einmal im Sommer und einmal im Winter, so einen Probealarm. Oder so, also so Frühling und Herbst, also immer so, dass ungefähr ein halbes Jahr dazwischen ist. Und im Sommer kommen ja immer die vielen neuen Kinder zur Eingewöhnung, wenn dieser Schuljahresanfang quasi ist. Und da machen wir tatsächlich keinen Feueralarm mehr, weil wir das Gefühl haben, dass da die Kinder einfach völlig verstört sind danach.
Okay.
Weil die eben, dieses so schlimme viel. Geräusch und alle werden ja trotzdem irgendwie ein kleines bisschen hektisch, weil du willst ja raus und du willst ja alle beschützen und so, ne? Und deswegen machen wir das dann immer, wenn die erst so 1-2 Monate schon da sind. Und dann haben die schon so ein Vertrauen zu uns, ne? Und es wird schon alles gut und die achten da schon drauf, dass es mir gut geht. Und klar heulen die ganz kleinen dann beim ersten Mal noch, aber beim zweiten Mal geht's eben schon, ne? Und beim dritten Mal oder die ganz Großen, die wissen ganz genau, aha, das ist dieses Geräusch. Ich muss mich jetzt an diese Tür stellen und ich muss warten, bis ich weitere Anweisungen bekomme.
Sache, Routine ist da manchmal hilfreich. Ja. Wie gesagt, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, wie in so einem Szenario, Unfall, Katastrophe, sonst was, wenn du dann auch noch total aufgelöst rumrennst und nicht weißt, was du tun sollst. Ja, da ist diese Übung durchaus von Vorteil.
Ja.
So, dann hüpfen wir mal zum nächsten Thema. Wir haben uns jetzt lang hier dran festgehalten.
Ja, kann man ja mal machen.
Genau.
Ergänzung zur letzten Folge.
Ich sehe, du hast keine Ergänzungen zur letzten Folge, Steffi.
Ach, ich habe dir das doch schon das letzte Mal erklärt. Als könnte ich mich, wenn ich das Dokument aufmache, an die letzte Folge erinnern.
Du brauchst da einfach nur auf die letzte Folge zu klicken. Das Dokument von der letzten Folge ist ja noch da.
Die sind ja, sogar, aber ich weiß da nicht, was wir da uns unterhalten haben und wann ich gesagt habe, Topfhandschuhe.
Genau. Frank, hast du Ergänzungen zur letzten Folge?
Nein, ich finde das alles so in Ordnung und stimmig.
Okay. Die Rückmeldungen waren positiv. Es haben sich Leute gefreut, dass Daniel zu Gast war. Das war ein sehr schöner Abend. Wir hatten sehr viel Spaß gehabt. Und gerne wieder. Also wenn hier jemand zu Gast sein will, Frank hat sich ja heute auch getraut, nachdem er den Besuch gewonnen hat. nur zu, macht Spaß, ist mal was anderes. Ja, genau. Ich habe noch zwei Sachen. Ich habe, glaube ich, in der vorletzten Folge erzählt, dass ich diese kaputte Maus reklamiert habe.
Mhm.
Und hatte dann Spaß mit Amazon. Ich habe nämlich in dieser Reklamation darauf hingewiesen, dass meine Kreditkarte, mit der ich das damals bezahlt habe, dass die nicht mehr existent ist. Und dass doch bitte auf meine Kreditkarte das ausgezahlt werden muss, die aktuell ist. Da wurde die Kreditkartennummer abgeglichen und es hieß, es lief.
Ja.
Und dann habe ich 2 Wochen gewartet und hat immer noch kein Geld zurück. Da habe ich bei Amazon mal angefragt. Ich so, hier Leute, wie sieht's aus? Das und das. Ja, ist auf die und die Kreditkarte, die nicht mehr aktiv ist, ausgezahlt. Ich so, wie? Ich bin seit einem Jahr kein Kunde mehr dort oder seit einem Dreivierteljahr. Wie ist das denn möglich?
Ja.
Ja, nee, ist ausgezahlt und wir haben jetzt die und die Frist. Nachdem die Auszahlung erfolgt ist, sind es wohl 10 Werktage. Bis die Buchung frühestens zurückkommen kann von dem Kreditinstitut und ich soll mich doch bitte an das Kreditinstitut, wo ich kein Kunde mehr bin, soll ich mich mal melden. Ist diese Frist verstrichen? Ja, ist diese Frist verstrichen? Ich hatte auch so gedacht, das sind 70 Euro oder 60 Euro, das lässt er halt auch nicht einfach so, ne, mal mit dir machen.
Ja.
Und hat dann auch so gesagt, was machst du denn jetzt? Wartest du mal noch 2-3 Tage, mal gucken, was passiert. Dann meldest du dich halt mal bei dem Kreditinstitut. Ist natürlich auch blöd, wenn du dich bei einem Institut melden musst, wo es um Geld geht, bei dem du kein Kunde mehr bist. Ne? Die werden dann auch wahrscheinlich die Anstrengungen eher in ihre Kunden investieren. Ist ja folglich richtig. Und ich gucke irgendwann so auf mein Konto und habe dann so festgestellt, irgendwas stimmt mit dem Kontostand nicht. Hier ist deutlich mehr Geld auf dem Konto, wie sein sollte. Und dann gucke ich und da hat mir mein altes Kreditinstitut oder die Sparkasse, wo ich da Kunde war, hat es geschafft, mir tatsächlich diesen Betrag, der auf die Kreditkarte, die eigentlich nicht mehr existent ist, gebucht wurde, zurückzuüberweisen, weil ich habe bei der Kontoauflösung meine neue Kontonummer angegeben.
Wow, wow, wow. Und das von ganz alleine. Ich bin begeistert. Das von ganz alleine.
Aber dieser Scheiß mit Amazon hat mich schon angekotzt. Da saß du extra hier und gleichst ab und dann, naja. Gut.
Also ich bin völlig.
Ja, ja, aber da hier, ja, Grüße gehen raus an die Sparkasse im, ne? Ja, Südwest, ja, Vogtland. So. Habt ihr toll gemacht, auch wenn ich kein Kunde mehr bei euch bin. Ach, siehste, zum Thema Sparkasse habe ich noch was. Das muss ich mir gerade mal notieren. Ja, ansonsten wir haben uns doch auch mal vor einigen Folgen über diese Schutzhüllen für die Uhr, die wir beide haben, unterhalten.
Ja.
Wie viel hast du noch?
Keine.
Hast du auch zwei Stück verloren?
Ja.
Ich weiß nicht,
pass
wie
auf,
und wo,
das Geilste
aber diese Zweck Spuren.
Das viel nicht. Geilere ist eigentlich, dass ich eine habe ich halt verloren, keine Ahnung wo, und die andere, die habe ich auch verloren, aber nicht von meinem Arm weg.
Moment.
Die habe ich dahin gelegt, wo ich definitiv dran denke, dass ich sie dahin lege.
Okay. Also ich finde das interessant, also ich kann mir ja noch vorstellen, wenn du irgendwie dran hängen bleibst, ich trage ja ganz gern so langärmliche Jacken, so Strickjacken, sowas auch, ne? Also eigentlich immer, wenn du dir dann die Ärmel hochkrempelst, dass du da so ein Ding verlierst, aber in meinem Auto liegt es nicht, in meinem Dienstfahrzeug nirgends, also irgendwie, die sind weg, einfach weg, zwei Stück. Ich meine, ich habe ja zum Glück 4 bestellt, aber wenn das weiter so geht, dann muss ich definitiv nachbestellen. Ja, finde ich interessant, aber gut, dass es nicht nur mir so geht, also
ja.
Gut, haken wir ab, machen wir nächstes Thema.
Vielleicht finden wir was Besseres.
Genau. Ja, also bei der alten war es halt anders. Die waren halt nochmal, wie soll ich denn das erklären, da wo das Band festgemacht ist, waren die unten geschlossen. Das heißt, du musstest immer das Band abmachen, um dieses Sleeve zu lösen. Also hast du auch keins verloren. Ja. Ist halt blöd nach dem Duschen, wenn du die Restfeuchtigkeit dann irgendwie rauskriegen wolltest, musst du jedes Mal die Uhr auseinanderbauen.
Ja.
Aber gut. Haken dran. Nächstes Thema.
Das Thema.
Wir wollen heute sprechen über über Demenz beziehungsweise im Zusammenhang mit digitaler Demenz. Und es passt ja gut, weil Frank hat ja schon erzählt, was er unterrichtet, und ich hoffe, dass wir heute richtig, also das wird heute mal so eine richtig, schon die erste Stunde, die wir hier verplappert haben, war so tiefgründig, dass wir vorhin eigentlich, als Frank seine Corona-Ansprache gehalten hat, fast die Tränen liefen und dann lachte er zum Abschluss.
Ja, aber meine erste Frage wäre an Frank, weil ich habe keine Lust gehabt zu googeln, und jemand vom Fach, der das auch für mich Idiot gut definieren kann, wie definiert sich denn eigentlich Demenz? Oder was ist das? Also ich meine, man kennt das ja nur so vom was man halt so weiß, ne? Nichts Halbes, nichts Ganzes.
Da sind wir ja schon mitten im Thema drin. Genau, wir hatten ja überlegt, über das Thema digitale Demenz zu sprechen. Dazu muss man sagen, digitale Demenz ist ja ein Schlagwort, das der Dr. Professor Manfred Spitzer eingeführt hat, und ich habe ihn jetzt mal absichtlich mit seinen 3 akademischen Titeln benannt, und der hat halt im Jahr, was war das denn, 2013, glaube ich, ich gucke es gerade nochmal nach.
14 habe ich heute in dem Auszug gelesen.
2012, ich habe es hier im Impressum, 2012, Drömer Verlag, digitale Demenz, hat er das rausgebracht. Also ich habe das Buch zur Hand, digitale Demenz, weil ich bin halt auch Wissenschaftler. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber um Lehrer für Pflege
ein
und
Mann
Gesundheit zu werden,
der Wissenschaft.
Machst du ein pflegewissenschaftliches Studium und dann ein pflegepädagogisches Studium und schließt ab dann mit dem Bachelor of Science in Pflege und mit dem Master of Arts in den Bildungswissenschaften. Und
also
Ralf, halt
hast
immer
du
so
dir vorgestellt, dass wir mal mit jemandem so Intelligenten sprechen werden hier?
Nein. Ich bin gerade etwas eingeschüchtert.
Intelligenz und Leistungsfähigkeit sind zweierlei.
Ich bin gerade ein wenig eingeschüchtert.
Ja, und am Ende dieser Studiengänge muss man immer diese Arbeiten schreiben. Und mich hat einfach als Forschungsthema interessiert, in meiner Masterthesis, wie ist es um die digitalen Fähigkeiten, die digitalen Kompetenzen der Altenpflege-Auszubildenden und deren Lehrer bestellt. Also welche Kompetenzen kann ich da voraussetzen, um Unterricht zu gestalten? Und ich wusste 2013 noch nicht, dass dieses Thema in 2020 so aktuell wird, nämlich aus der Notsituation raus, dass wir es jetzt tatsächlich brauchen. Und nur um das kurz zu sagen, das, was ich damals herausgefunden habe, nämlich die Medienkompetenz oder digitale Kompetenz der Auszubildenden, um die ist es gar nicht so schlecht bestellt. Ich habe als Nebenerkenntnis eigentlich herausgefunden, dass die Digital- und Medienkompetenz der Lehrenden deutlich prekärer ist.
Okay, surprise.
Und genau das Problem haben wir jetzt, nämlich dass ausgerechnet diejenigen, die die schwächere Seite vertreten, jetzt diesen Online-Unterricht gewährleisten müssen. Und ich lehne mich mal so ein bisschen raus aus dem Fenster. Ich glaube, das ist nicht nur im Bereich der Pflegeausbildung das Problem, sondern wenn ich meine Kinder beobachte, scheint das auch ein Problem der Berufsbildenden und auch der allgemeinbildenden Schulen zu sein. Nur um da das eben kurz zu erzählen. Genau. Ja, und in dieser Arbeit, da habe ich gedacht, ach ja, der Spitzer, der hat doch hier was geschrieben zur digitalen Demenz. Vielleicht kannst du das für deine eigene Arbeit verwenden, also als Quellenrecherche, und hab dann das Buch an und quer gelesen. Durchlesen tut man sowas dann nie. Keine Bücher, die liest man alle nur an und quer, und da, wo es dann spannend wird, da stürzt man sich halt drauf. Und hab's dann wirklich, ich habe dann das Buch genommen und ohne eine Markierung, ohne irgendwo so einen Spicker reingemacht zu haben oder was unterstrichen zu haben, wieder in die Ecke gestellt, aus folgendem Grund. Und jetzt komme ich auf deine Frage zurück. Was ist eigentlich eine Demenz? Eine Demenz ist per Definition eine erworbene, umfassende Beeinträchtigung von Intelligenzleistung, insbesondere des Gedächtnisses, das logische und kritische Denken, das vorausschauende und planende Handeln, die Steuerung von Handlungsabläufen, die Steuerung der Emotionen und Sprache betreffen. Diese Störungen müssen so stark ausgeprägt sein, dass sie die Bewältigung des alltäglichen Lebens, das heißt eine selbstständige Lebensführung, deutlich einschränken. Diese Symptome sollten mindestens seit 6 Monaten vorhanden sein. Und ich habe diese Definition jetzt zitiert von Wilhelm Stuhlmann. Ja.
Das heißt, der Titel seines Buches ist Clickbait. Und die Bezeichnung Demenz in dem Kontext einfach nur irreführend. Kann man das so sagen? Oder falsch? Oder grenzwertig? Ja,
oder ich glaube, dass der Verlag ihn da gut beraten hat, das Buch so zu betiteln. Es ist ein sehr reißerischer Titel. Und das Buch hat ja noch ein Untertitel, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen. Ja, und genau, und das ist so vom Titel her, das ist natürlich, da denkst du dir, oh wow, Hilfe, ne? Da muss ich mich jetzt mal reinlesen und gucken, betrifft das auch mich, betrifft das auch meine Kinder, und wenn jetzt hier ein Doktor, Professor diese Behauptung aufstellt, dann ist ja die Frage, sollte ich da nicht mal wirklich mich mit beschäftigen, um das ganz Schlimme zu verhindern? Und gut, tatsächlich, will aber jetzt auch nicht zu schnell vorpreschen, ist die Verwendung des Begriffs Demenz in diesem Zusammenhang ein prekärer. Komm ich vielleicht noch drauf bei einem anderen Beispiel, aber du hattest mal erst ja nur gefragt, was ist eine Demenz? Und im Sinne dieser Definition zeigt sich dann beim Menschen, dass er die Orientierung verliert in Bezug auf Zeit, in Bezug auf den Ort, an dem er sich befindet, also wann bin ich und wo bin ich, in Bezug auf die Situation, in der er sich befindet und in Bezug auf die Person, die er ist. Nicht auf andere Personen, das muss man da unterscheiden. Also und ich habe es auch in dieser Reihenfolge ganz bewusst genannt, weil das ist die Reihenfolge, wie Menschen das auch berichten und wie wir das erforscht haben, wie Demenz vonstatten geht. Ja, und wenn ihr das mal in euer tägliches Leben herübernehmt, Orientierung zur Zeit, zum Ort, zur Situation und zur Person, da kann es immer mal wieder im Leben eines jeden Menschen sein, dass ich nicht genau weiß, was ist heute eigentlich für ein Datum? Welcher Wochentag ist heute? Also man muss dich nur in der richtigen Situation überraschen und dann bist du nicht in der Lage, das zu beauskunften. Ja, du hast dich da vielleicht den ganzen Tag noch nicht drum gekümmert, du bist in Urlaub, ist auch egal. Ne?
Ja, aber die Frage ist halt, was unterscheidet dann einen gesunden Menschen? Was entscheidet dann einen gesunden Menschen, der jederzeit nachforschen könnte, was denn heute für ein Wochentag ist und Zeit von ist die Frage, kann das ein dementer Mensch auch? Oder ist das dann das, was das Zünglein an der Waage ist, was die beiden Menschen unterscheidet von erkrankt oder einfach nur verplant oder wie auch immer man das nennt?
Ja, das wird der springende Punkt, nämlich dass für einen Menschen mit Demenz also Sachen wie Logik und Struktur eine immer mehr unverständliche und untergeordnete Rolle spielen. Ja, wenn also die Menschen mit Demenz, die ich auch gepflegt habe, die können zum Beispiel nichts anfangen mit, ich komme in einer Stunde nochmal zu ihnen und schaue nach ihnen. Das können die gar nicht einordnen. Während sie aber gleichzeitig total stark und mich berührt das emotional immer sehr, weil es so beeindruckend ist, während die eine total starke emotionale Intelligenz an den Tag legen. Du kannst ihnen zum Beispiel sagen, ich schaue gleich nochmal nach dir. Und je nachdem, wer das sagt, da wissen die genau, ja, den kenne ich. Auf den kann man sich verlassen, der macht das. Und dann ist der Mensch mit Demenz beruhigt, während er andere Menschen so einsortiert aufgrund seiner emotionalen Intelligenz, dass er weiß, ach, das ist ja der, der mir immer sagt, das geht ganz schnell und dann dauert es doch lange, das tut überhaupt nicht weh und dann habe ich doch Schmerzen. Und jetzt sagt der, er kommt und kümmert sich gleich nochmal um mich und dann weiß er genau, nein, dem kann ich nicht vertrauen. Dem konnte ich noch nie vertrauen. Und dann wird das verknüpft mit Erlebnissen von früher, die gehen ja nicht verloren. Also die zumindest die Emotionalität, die da mitschwingt. Und dann wird in demjenigen, auch in der Pflegekraft schon mal, was weiß ich, die böse Tante gesehen oder die Hexe oder... Ja, und dann kommt es halt auch zu Konflikten. Und das ist das, was das auch macht. Und bis zum gewissen Grad, um das so mal zu beantworten, wird ein Mensch mit Demenz sich dann erinnern, ach ja, mein Kalender, der hängt ja in der Küche und meine Uhr auch, da schaue ich jetzt nochmal drauf. Und wenn diese Küche aber nicht mehr da ist, weil er vergessen hat, dass er nicht mehr zu Hause wohnt, in seiner Wohnung, wo in der dritten Türe rechts nach dem Bild von Mama und Papa die Küche ist, dann kann er das nicht mehr hervorholen. Und dann läuft er suchend durchs Haus und sucht seine Küche zum Beispiel, um sich zu orientieren und findet die nicht. Und das macht wiederum was mit der Emotion. Das könnt ihr euch vorstellen, dass so ein Mensch dann ganz stark verzweifelt ist, weil er es nicht schafft, aus eigener Kraft sich Sicherheit zu schaffen. Und das versuchen wir ja alle. Ne? Wir versuchen ja aus eigener Kraft uns Sicherheit zu verschaffen. Ja. Und daher, ich finde das sehr prekär, dass er die Demenz mit ins Feld zieht. Kann ich ja gleich nochmal was zu sagen.
Ja. Ich habe noch eine Frage.
Will jetzt auch nicht die ganze Zeit alleine reden.
Alles gut. Ich meine, um das wirklich verstehen zu können, sind diese Ausführungen durchaus interessant. Was die Frage, die sich für mich jetzt stellt, ist Demenz gleichzusetzen mit Alzheimer oder sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge? Weil meistens ist dieser Kontext nah beieinander einfach so im Sprachgebrauch und ich sag mal so, was halt, wenn man so sich miteinander unterhält, so einfach so im Kontext ist es eigentlich so immer eins, aber ich glaube, du wirst mir gleich was anderes erzählen und sagen, dass dem nicht der Fall ist, oder?
Ja, bedingt. Also bedingt. Demenz ist ein Sammelbegriff. Mhm. Wie,
also der Verlust eben dieser Internet, Fähigkeit, gewisse Dinge zu tun.
Internet ja auch ein Sammelbegriff ist.
Ja.
Und unter Internet verbirgt sich ja ganz vieles. Und Demenz tritt in verschiedenen Formen auf und äußert sich dann auch verschieden. Und im Wesentlichen sind das vier Formen, die man beschreibt heutzutage. Die eine Form, das ist, wie du richtig sagst, die Alzheimer-Demenz. Mhm. Dann, das ist die so ein bisschen in aller Munde ist und die auch durch den großartigen Film Honig im Kopf mal, so sag ich mal, auch ein Stück weit plastisch gemacht wurde. Wobei ich finde, da hat der Regisseur den Bogen etwas überspannt, aber das war nur am Rand. Dann gibt es die Lewy-Body-Demenz. Ich nenne die jetzt mal erst nur, ohne sie zu beschreiben. Dann gibt es die vaskuläre Demenz und schließlich und endlich noch die frontotemporale Demenz, was dann schon in Bezug hat zu der zum Gehirnareal, wo die Demenzform stattfindet. Also die vier Demenzformen unterscheidet man und genau, und die bekannteste, das ist so die Alzheimer-Demenz, das ist so public und die anderen, die laufen eher so unten drunter mit. Und ja, eigentlich würde man sagen, die vaskuläre Demenz, also die von dezidiert auch von der Durchblutung des Gehirns her rührt, das ist die Demenzform, wie soll ich sagen, wo man früher gesagt hätte, die Oma ist vergargt.
Ja,
genau.
Also ich habe das in der Familie mal erlebt, entfernte Verwandtschaft mit eben dieser Alzheimer-Demenz. Und ich muss sagen, bis zur Verlust der Sprache in jedem Sinn, das war erschreckend gut, das ist auch 20 Jahre her, da habe ich das vielleicht nochmal ganz anders wahrgenommen mit keine Ahnung, 8, 9, 10 Jahren oder wie alt ich da gewesen bin. Ah, das ist schon krass. Mhm. Was dann zum Schluss war wohl die Aussage, das habe ich dann auch nur noch gehört, bei wirklich ganz entfernter Verwandtschaft, dass dann halt wirklich ein normales Leben nicht mehr möglich war und bettlägerig und halt gar nichts mehr ging. Und das ist halt schon erschreckend. Ja. Was mich halt interessieren würde, gibt es denn von der Forschung...
Leider endet jede Demenzform so.
Autsch. Gibt es denn von der Forschung her irgendeinen Ansatz, was die Ursache dafür ist, für diese Demenz? Oder gibt es da Ansätze, die man verfolgt, wo man sagt, das ist schlüssig? Oder ist das halt einfach so, dass das passieren kann?
Ja, die Ansätze dafür, die gibt's auf jeden Fall. Also allein der Namensgeber der Alzheimer-Demenz hat ja als erster, deswegen ist er auch der Namensgeber, diese Veränderungen im Gehirngewebe festgestellt. Mhm. Tragischerweise, ich habe das jetzt nicht mehr alles nachrecherchiert, ich mache das ein bisschen aus der Erinnerung jetzt raus.
Alles gut.
Ich glaube sogar an seiner Frau, ne? Und hat da festgestellt, dass also sich bestimmte Eiweiße ablagern, diese sogenannten amyloiden Plaques, und dass die, oder sag ich mal, das ist eine Gemeinsamkeit, die man feststellt bei den Menschen mit Demenz, die dann verstorben sind. Also vorher kannst du das halt nicht feststellen. Das geht nicht. Das wird ja zum Tod führen. Mhm. Und ja. Genau. Und dann hat man diese Plugs in Verbindung gebracht, auch dass sie damit ursächlich sind und forscht jetzt an oder hat geforscht oder forscht auch noch, müsste ich nochmal nachgucken, in die Richtung, ne, wie kann man da diese Eiweiß-Synthese irgendwie beeinflussen und so weiter. Und aber letzten Endes, da gibt es immer so mal auch so Scharlatanerei, ne? Und man muss die Gehirndurchblutung anregen und dann ist das alles besser. Das Einzige, was man mit Sicherheit sagen kann, auch gerade was die Demenzerkrankung, der Alzheimer-Demenz angeht, ist, dass sichere Strukturen, ja, eine Patientin, die eine Alzheimer-Demenz hatte, die nie offensichtlich wurde, war eine Nonne im Kloster, die war halt in ganz sicheren Strukturen untergebracht. Die hatte feste Rituale, da kam das nie zum, da kam das einfach nicht zum Vorschein, ja. Und sind sichere Strukturen. Und das andere ist, dass das Gehirn zu veranlassen, ich meine, ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler, aber das Gehirn zu veranlassen, immer wieder neue Verknüpfungen, also synaptische Verknüpfungen zu schließen. Und deswegen empfiehlt man auch, das ist jetzt so ein bisschen umgangsmäßig, was ich mache, das weiß ich auch, aber deswegen empfiehlt man auch Menschen im höheren Alter, lernen mal nochmal ein Instrument, oder geh mal in einen Malkurs und mach so Dinge, die dein Gehirn veranlassen, neue synaptische Verknüpfungen zu bilden. Lern noch mal eine Sprache. Also alles, was jenseits von Routinen ist, also alles, was nicht rückenmarksgesteuert ist, sondern was Geist wirklich herausfordert, weil man statistisch weiß, dass solche Menschen da tendenziell geringer von diesen Erkrankungen betroffen sind. Aber ich sag mal, es gibt keine Pille gegen Alzheimer-Demenz.
Ich finde es ganz interessant, mit diesen Strukturen, das ist was, gerade weil ich so ein Freund von Routinen bin, was mir dahingehend jetzt so ein bisschen Sicherheit gibt. aber ja, das ist durchaus was. Wenn du das halt eingeübt hast, dann verlierst du vielleicht nicht so schnell oder in dem Ausmaß die Kontrolle, dass es sichtbar wird. Das ist ganz interessant. Ansonsten, ja, es kann dich treffen oder halt auch nicht, ne? So wie alles andere auch.
Ja, die Menschen, Demenzexperten und Wissenschaftler, mit denen ich schon in Kontakt war und gesprochen habe, die sagen ganz klar, es ist so, jeder Mensch wird dement. Die Frage ist, wann und ob du diese Demenz noch erlebst. Und die Tatsache, dass wir halt immer älter werden, ja, dass du irgendwie mit 75 dir noch ein Wohnmobil kaufst, damit du durch die Gegend kurvst, bis du 82 bist und so weiter. Ja, diese Tatsache führt halt dazu, dass wir das jetzt im Hier und Jetzt heutzutage gehäuft feststellen. Das ist einfach so, die Lebenserwartung des Mitteleuropäers war noch nie so hoch wie heute. Jetzt fährt hier gerade Motorrad vorbei.
Macht nichts.
Also von daher ist es so, das fängt irgendwann an, zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr kann das beginnen. Also ich bin jetzt 50, bin also mittendrin. Und dann entwickelt sich das. Und je nachdem, wie es sich entwickelt, wird es dann halt offensichtlich oder halt auch nicht. Man muss dazu sagen, das Gehirn ist ja eine fantastische Schöpfung. Wir nutzen ja nur einen ganz geringen Teil der Zellen, die da zur Verfügung stehen. Und da ist es übrigens auch spannend, der Spitzer, der ist ja Neurowissenschaftler, der hat in einem Vortrag zeigt, der ein Gehirn eines, war das ein Bauer aus Frankreich, glaube ich, also da ist in dem Kopf fast kein Gehirn mehr vorhanden. Das ist alles durch Wasser ersetzt. Die äußere Gehirnrinde ist da und in Funktion. Und der zeigt keinerlei Einschränkungen. Also so fantastisch ist unser Gehirn. Es bietet jede Menge Potenzial. Und deswegen ist es echt eine Frage der Zeit, wann dann die Schädigung so weit ist, dass sie letzten Endes offensichtlich wird.
Also haben wir Glück im Unglück sozusagen. Das heißt, wir können noch ein Stück aufhalten.
Ja, das ist schon wirklich cool gemacht, sodass auch kleinere Einblutungen oder andere Schädigungen, die im Gehirn stattfinden, auch reversibel sind. Wir wissen das ja von den Schlaganfallpatienten. Mhm. Die sind natürlich unmittelbar nach dem Schlaganfall stark betroffen. Und dann mit der richtigen und vor allen Dingen schnellen Therapie helfen wir dem Gehirn, schnell das Potenzial in den Arealen, das bedroht ist, in andere Bereiche umzukopieren, sodass wir Schlaganfallpatienten haben, die, wenn du die auf der Straße triffst und die sagen dir, ich hatte einen Schlaganfall vor 5 Jahren, das würdest du denen gar nicht anmerken. Ja. Also das ist einfach klasse. Das ist fantastisch.
Und dank der modernen Medizin natürlich, ne? Muss man auch sagen.
Ja, die trägt dann in dem Fall dazu bei, ja.
Ja, ich hab mich vor ein paar Jahren mal mit einem Schulfreund getroffen, der ist mittlerweile Arzt. Auch so gesagt, ja, wir werden immer älter. Und ja, früher ist eher mal jemand gestorben an Schlaganfall, Herzinfarkt. Und mittlerweile, wie hat er es gesagt, mittlerweile ist eigentlich so ab einem gewissen Alter die Pneumonie das, wo dann meistens dann das Ganze zu Ende geht.
Ja, das ist die Todesursache beim alten Menschen schlicht weg. Pneumonie oder Verdursten, ja.
Ja, ja gut, jetzt gehen wir mal von den schweren Themen etwas weg, weil ich kann das, ganz ehrlich, ich bin, was sowas angeht, etwas zart beseitet, was so Krankheiten angeht und Möglichkeiten, auf die man keinen Einfluss hat, Schlaganfall etc. Ich finde das alles grauenvoll, weil es könnte schlimm ausgehen. Ne? Man kennt ja so immer dann die schlimmsten Fälle. Ne? Und wie gesagt, es gibt auch genügend Leute, die das halt in Anführungsstrichen problemlos wegstecken und wieder relativ gut sich erholen davon. Wollen wir mal so ein bisschen in Richtung zu der digitalen Demenz gehen, wenn man...
Das war jetzt aber sehr sächsisch gewesen, genau. Ne? Die digitale Demenz.
Ich das Problem ist, ich bin jetzt doch etwas müde. Ich habe so ein bisschen Wortfindungsstörung. Genau. Dass man in Richtung mal der digitalen Demenz, oh Gott, ist das ein schweres Wort. In meinem Zustand ist es schwer. Ja,
wenn es die denn gibt, genau.
Wenn es die denn gibt, weil das ist ja eigentlich so unser Thema, nachdem wir jetzt hier so mal die Grundlage der Fachbegriffe geklärt haben. Ich habe dieses Buch nicht gelesen. Ich habe mir einen kurzen Auszug in Form von 20 Seiten dazu besorgt. Die habe ich heute auch gelesen, die 20 Seiten.
Ach, ich dachte, und die habe ich auch nicht gelesen.
Und ich muss sagen, ich habe mir ein paar Punkte markiert, die ich schon interessant fand in den Aussagen, die er dort gemacht hat. Allerdings glaube ich nicht, dass das eben zu dieser Demenz per Definition führen kann, aber dass das Leben eingeschränkt wird oder sich ändert, das ist vielleicht eher die richtige Bezeichnung, das würde ich schon so unterschreiben. Jetzt weiß ich nicht, du, Frank, hast ja das Buch nicht komplett gelesen oder weggelegt oder ignoriert. Nee. Ja, Steffi, hast du es gelesen oder durchgeblättert?
Ja, ich habe das in meiner Ausbildung gelesen, also oder kurz nach meiner Ausbildung besser gesagt gelesen. Und ich habe auch einen Arbeitskollegen, mit dem ich darüber tatsächlich immer mal wieder ins Gespräch komme. Gerade jetzt wieder so akut in dem Sinne von, bei uns hat letztens eine Mutter auf Arbeit angerufen und meinte so, bla bla bla, hin und her, tralala. Und dann sagt sie so, naja, das einzigste Problem für mich ist, dass die Kinder gerade so viel vorm Fernseher sitzen. Und ich hatte ja auch schon mal irgendwann in der Folge erzählt, dass ich glaube, dass wir eigentlich einen ganz guten Erziehungsstil haben, so. Aber dass das Kind halt auch echt oft irgendwie so einen Bildschirm vor sich hat. Und meiner Meinung nach für sein Alter einfach zu gut weiß, wie man damit umgeht. Und da kamen wir dann eben auch wieder auf dieses Thema, so mit diesen digitale Demenz und tatsächlich auch, da passend dann dieser Untertitel, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, weil es da ja explizit dann auch darum geht.
Ich muss gerade mal gucken, ich habe mir 2-3 Sachen notiert aus diesem Buch, beziehungsweise man kann ja in iBooks das wunderschön markieren mit so Notizen und so Kuscht. Und zwar.
Ich sag mal noch, wie ich das gelesen habe, das Buch. Bei mir ist es halt so, weil ich es halt für meine Arbeit dann lesen musste. Du guckst das Inhaltsverzeichnis natürlich sehr gut an und dann liest du immer den Anfang des Kapitels an und das Ende des Kapitels und dann das Fazit vollständig. Und ich war mal erst erstaunt, in diesem Buch nicht ein Fazit zu finden, sondern immer wieder zieht der ein Fazit. Ja, und das finde ich schon schwierig. Wenn er das Zwischenfazit nennen würde, hätte ich da kein Problem mit. Aber das macht immer so den Eindruck, so, und jetzt kommt hier die Erkenntnis. Und letzten Endes ist es das aber nie.
Ja, ich fand es schon relativ, wie soll ich denn sagen, es ist schon in der Formulierung sehr, sehr deutlich, was er vermitteln möchte. Ich meine, man sollte da schon drüber nachdenken, über den Tatbestand, der da im Raum steht. Aber es ist halt auch, also ich weiß nicht, ob es nicht sogar überspitzt ist.
Entschuldigung. Wegen Manfred Spitzer.
Das war unbeabsichtigt. Ja, also ich meine, wie soll ich denn sagen? Ich weiß nicht, wie ich so den Bogen kriege, weil wie gesagt, ich bin jetzt auch sehr müde gerade. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe hier einen Text markiert. Vielleicht fällt mir, nachdem ich ihn auszugsweise vorgelesen habe, wieder ein, warum ich ihn markiert habe. Bei digitalen Medien ist das ebenso. Ist jetzt aus dem Kontext gerissen. Und viele Menschen merken auch, dass das Marktgeschrei von der digitalen Revolution im Klassenzimmer nicht stimmt. Es heißt, dass die neuen Medien heute eben zum Alltag gehören und wir die Kinder an sie gewöhnen müssen. Dem muss entgegnet werden. Neue Medien haben wie Alkohol, Nikotin und andere Drogen ein Suchtpotenzial. Computer- und Internetsucht sind hierzulande mittlerweile häufig auftretende Phänomene mit verheerenden Folgen für die Betroffenen. Man könnte also auch behaupten, Bier und Wein sind Bestandteil unserer Gesellschaft und Kultur. Wir müssen den Kindern schon im Kindergarten den kritischen Umgang damit beibringen. Daher gehören sie dorthin. Eine ganze Industrie würde sich über solche Empfehlungen sehr freuen. Viele Menschen und die Gesellschaft insgesamt würden jedoch großen Schaden davontragen. Ich bin einer dieser Menschen, der eine Computer- und Internetsucht oder eine Computerspielsucht vor Jahren schon diagnostiziert bekommen hat. Oder die Diagnose, die ist offen, die ist vorhanden.
Sagst du mal eben, welche Seite das ist in dem Buch?
Ich habe halt nur diesen Auszug, da wäre es Seite 11. Seite 11.
Genau. Ja, okay.
Genau. Ja, gut. Und ich habe das mittlerweile ganz gut im Griff, wobei definiere im Griff, wenn es mittlerweile zum Alltag gehört, dass du eben sehr viel vorm Computer, vorm Tablet, vorm Smartphone sitzt. Weiß ich nicht, ob man das per Definition so behaupten kann. Also ich habe das wirklich so, wenn ich weiß, ich habe kein Internet zur Verfügung, dann bekomme ich, muss ich ehrlich sagen, Entzugserscheinungen, wie wenn ich weiß, ich habe keine Zigaretten mehr. Oder ich meine, wir alle haben mal geraucht, glaube ich. Jeder kennt dieses Gefühl, wenn du weißt, okay, ich habe keine Zigaretten mehr und wüsste jetzt auch nicht, wo ich welche herkriegen sollte. Man ist dann schnell gereizt, angespannt, sowas. Das passiert mir, wenn ich weiß, ich habe kein Internet. Das ist halt so. Allerdings mit den tollen Gerätschaften, die wir mittlerweile haben und der Netzabdeckung ist das zum Glück besser geworden. Also in diese Situation komme ich selten, dass ich mal kein Internet habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal 3, 4, 5, 6 Stunden kein Internet habe, dann weiß ich zumindest, ich komme abends nach Hause und da gibt es dann auch wieder Internet. Das Computerspielen hat sich relativ gut erledigt. Also muss ich sagen, ich habe so 2-3 Spiele, also eigentlich ein Browser-Game, was ich schon sehr lange spiele, aber auch nur, ich schätze mal, wenn es am Tag 2 Stunden sind, ist das viel. Also ich gucke morgens mal rein, so 20 Minuten und abends mal so eine halbe, dreiviertel Stunde und vielleicht bleibe ich auch noch mal ein bisschen länger, aber nicht mehr wie 2 Stunden im Schnitt. Und dann, was so andere grafische Spiele angeht, Da habe ich eins auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, wo ich ab und zu mal spiele, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber das hält sich auch in Grenzen. Also so wie früher, dass ich wirklich stundenlang in Spielen versunken bin, das gibt es nicht mehr. Was ich aber interessant finde, ist eben, um wieder auf diesen Auszug zu kommen, der Vergleich mit Drogen. Ne? Das würde ja so mit dieser Nikotinsucht und diesem Suchtverlangen nach diesem Medium Internet passen. Aber nur weil das jetzt bei mir so ist, dass sich diese Symptome ähneln, weiß ich nicht, ob das bei anderen Menschen genauso ist. Ich habe aber auch noch nie jemand wirklich kennengelernt, der eine ähnliche Diagnose hat. Ja, jetzt ist aber die Frage, und das finde ich auch ganz interessant, wie bekommt man denn die nachfolgende Generation? Ich meine, Steffi, bei dir, wie alt ist dein Sohn jetzt? 2, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Wenn die da jetzt am Tablet spielen und Fernsehen gucken, wie sieht denn den Umgang damit lernen? Also so diesen gesunden Umgang, sage ich mal. Das ist die Frage.
Ja, also das ist ja in dem Sinne bei uns das Problem, dass wir halt als Eltern auch keinen gesunden Umgang damit haben.
Wie war das? Die Kinder von Rauchern werden meist selber Raucher oder so?
Ja. Also das, ich meine, das muss ich mir einfach eingestehen. Ne? Da brauche ich mir auch nichts vormachen, dass das einfach das grundlegende Problem ist, dass ich ein Problem damit habe. Ich meine, er sieht mich halt auch ständig mit diesem Ding irgendwie in der Hand. Also ich meine das Handy.
Entschuldigung.
Oh Mann. Also mit diesem Handy in der Hand oder also er weiß ja auch, ohne dass er das mal direkt bewusst gesehen hat, zum Beispiel, wo ich im Backhauscast war und ihn gerufen hatte, er wusste ganz genau, wohin er sprechen muss, obwohl er das nicht gehört hat. Also er hat nicht meine Kopfhörer aufgehabt oder irgendwas, er hat kein Feedback bekommen, aber er wusste, dass dieses Ding, was vor mir steht, scheinbar irgendwie Sprache Mikrofon oder irgendwas ist. Aufnimmt.
Naja, aber so. Gut, das ist ja, würde ich jetzt mal behaupten, er hat sich mit Sicherheit schon häufiger gesehen, wie du da reingesprochen hast.
Naja, eben ja nicht. Also eigentlich versuchen wir das ja zum Beispiel immer so.
Aber im Fernsehen gibt es doch jede Menge Leute, die in Mikrofone
sprechen.
Richtig.
Also. Naja, natürlich. So, und ja, wie gesagt, mit diesem Handy und so, das ist halt ständig irgendwie bei mir und da bekomme ich zum Beispiel immer so ein bisschen so eine innere Unruhe, wenn es mal nicht bei mir ist. Ja, also da müsste ich halt tatsächlich erstmal selber den richtigen Umgang lernen, um ihm beizubringen.
Schon einen konkreten Plan dafür?
Ja.
Also wenn du mich jetzt so fragst, nie. Das ist halt schwierig, ne? Also ich finde diesen Vergleich mit irgendwelchen Dingen, also anderen Dingen, die abhängig machen, gar nicht so unrealistisch, weil also wie ich gerade schon gesagt habe, ich verspüre auch eine gewisse Unruhe, wenn ich mein Handy nicht greifbar in der Nähe habe. Es ist zwar schon besser geworden, also ich lasse bewusst mein Handy zum Beispiel liegen, wenn wir in den Wald fahren oder so.
Wobei man da dann wieder sagen muss, wenn was passiert.
Naja, aber also Christoph hat ja sein Handy mit.
Ah ja, okay.
Ich lasse nur mein Handy bewusst weg.
Ja.
Einfach damit ich nicht darauf zugreifen kann.
Ja.
Aber wie oft fährt man halt im Wald, ne?
Ja, also ich jetzt weniger, aber.
Ja, siehst du, da fängt es schon an.
Ja.
Aber das ist genau, das ist ja ein ganz, sagen wir mal, spannender Punkt in Bezug auf auch diese These, macht die Nutzung digitaler Medien und Endgeräte, verursacht das Gleiche wie eine Demenz? Bringt man sich damit tatsächlich um den Verstand? Und das, was Ralf beschreibt, ist ein Stück weit noch anders. Wobei, und das ist auch klassisch bei Manfred Spitzer, auch in dieser Veröffentlichung, aber auch in anderen Veröffentlichungen, dass er Dinge einfach durcheinander mischt und daraus dann seine Schlüsse zieht. Sowas nennt man populärwissenschaftlich. Ja? Und dann werden Thesen aufgestellt, die dann, wenn man genau hinschaut, doch ganz schnell auch wieder zu falsifizieren sind. Also die nicht einer Überprüfung nicht wirklich standhalten, oder man halt merkt, da versucht jemand Zusammenhänge herzustellen, die ist so, die man zwar so herstellen kann, aber die im Grunde nicht haltbar sind. Ja, also ich sag mal, Männer über 50, die Malzbonbons lutschen, sterben an Hodenkrebs. Ja, wirst du welche finden. Ne? Wenn du das dann halt dann blumig verpackst, dann bekommst du dann hin, bitte Männer über 50, esst keine Malzbonbons, trinkt lieber Malzbier, weil da sterben weniger an Hodenkrebs. Mhm. Ja, weil ich dann mir die andere Zahl hole und die in irgendwelche künstliche Zusammenhänge bringe, die es da gibt. Und das, wovon du sprichst, ist Sucht, die eigentlich egal, welches Medium du dann nutzt, die da ist und die eigentlich ein Ausdruck ist, das ist wieder so eine ganz platte Formulierung, da steckt ja das Wort Sucht drin, dass man eigentlich was anderes möchte, das aber nicht findet und sich deshalb in etwas andere, in etwas hineinbegibt, das diese Suche anscheinend zum Erfolg bringt, weil es, und da kannst du jetzt alles aufmachen, ne? Weil es ein Rauscherlebnis bringt oder mich anders high macht oder mich beruhigt, das sind die zwei Faktoren, ne? Oder mich ablenkt von dem, über das ich eigentlich nachdenken sollte. Mhm. Also ich habe im Prinzip eine innere Anforderung, also mein Geist sagt mir, du musst über was nachdenken, und ich schieb das beiseite und beschäftige mich mit anderen Dingen. Ich hatte das bei meiner Masterthesis, als ich die schreiben sollte, ganz stark. Da habe ich nur halt, mein Suchtmittel war dann die Heckenschere. Ich hatte die bestgeschorenste Hecke in ganz Hunsheim, weil ich habe alles gemacht, nur nicht mich mit dem Problem auseinandergesetzt, nämlich meiner Masterthesis, was ich eigentlich tun sollte. Und das jetzt mal auf das Leben übertragen oder Sinnfindung oder was auch immer, das ist natürlich dann genau der Punkt. Und ja, da ist richtig, da haben wir heutzutage neben den Drogen, die es auch schon in den 60ern gab, noch ganz andere Möglichkeiten durch die Nutzung digitaler Medien. Ich kann mich regelrecht in ganz andere Welten hinein vertiefen und mich dahin hineinspielen und der Held sein, der ich im normalen Leben nicht bin, zum Beispiel. Ja. Aber das ist ein Punkt, den er hier anspricht. Aber seine zentrale These ist ja, die Nutzung digitaler Medien führt zur Verdummung.
Genau.
Und das äußert er nur nicht so platt, sondern er nutzt dann das Wort Demenz. Und damit, da muss ich sagen, Entschuldigung, Herr Spitzer, auch ich mache das nicht gern, weil der ist Wissenschaftler, also der ist schon auch ein schlauer Typ. Und da habe ich auch Respekt vor Leuten, die, der hat zwei Doktorarbeiten geschrieben, der hat einen Lehrstuhl und so. Vor so Leuten habe ich echt Respekt. Ne? Aber da muss ich echt sagen, dann das Wort Demenz zu nutzen, obwohl ich eigentlich gerade den Leuten mitteilen will, Leute, ihr seid dumm, das finde ich prekär. Ja, deswegen, und damit, jetzt komme ich nicht auf das Wort, was ich sagen will, aber diskriminiere ich eine ganze Bevölkerungsgruppe, die an einer schweren Erkrankung des Gehirns leidet. Und das, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das regt mich auf. Und deswegen habe ich dieses Buch auch dann nicht in der Tiefe gelesen. Und was er hier macht, jetzt gehe ich da doch mal drauf ein, erstes Kapitel Taxi in London, ne, er er macht hier ein Fass auf, weil er, Entschuldigung, Herr Spitzer, sich nicht gut vorbereitet, um mit dem Auto irgendwo her zu navigieren, sich blind auf Technik verlässt und dann feststellt, er kommt nicht mehr zurecht. Sorry. Und dann macht er das an der Auguste Deta fest und geht auf einen einzigen Aspekt der Demenz, nämlich die Orientierung im Raum ein. Und Orientierung im Raum hast du schnell verloren. Ja, ich bin in so manchem Haus schon gewesen und ich meine jetzt damit nicht irgendein Wohnhaus, sondern große Häuser, die auch pflegerische Einrichtungen waren. Ich war selbst in einer Reha-Klinik und brauchte eine gewisse Zeit, um mich zu orientieren. Und hättest du mich im falschen Moment an einem bestimmten Ort dieses Hauses abgesetzt, hätte ich nicht auf Anhieb gewusst, wie komme ich wohin?
Ich kenne das.
Ich hätte das bei Try and Error versucht. Mhm. Ja? Und das ist halt etwas, was wir alle erleben. Und er konstruiert dann im Prinzip über die Nutzung des Navis, dann rüber über Google einen geistigen Abstieg, den ich so auch, da muss ich ganz, ich sag das jetzt einfach platt, ja, und
das ist klar, Bullshit.
Man kann dann auch auf mich schimpfen, das ist auch in Ordnung, ne, da soll man auf mich schimpfen, ich hätte das mich nicht in der Tiefe mit beschäftigt, das mag sein, aber das hat bitte nichts mit Demenz zu tun. Ein Mensch mit Demenz hat ein Leben lang auf alle kognitiven Fähigkeiten zurückgreifen können und musste selber miterleben, wie er unverschuldet diese kognitiven Fähigkeiten verliert. Ja, es sei denn, er säuft zu viel, dann sprechen wir vom Korsakow-Syndrom, und dann letzten Endes auch zu einer Demenz führt. Ja, ist in Ordnung. Ne? So, aber das, was er hier, das Konstrukt, was er hier aufbaut, ist ja das, dass wenn unsere Kinder jetzt nicht mehr lernen wie früher, sondern im Prinzip nur noch lernen, wo etwas steht. Also wo ich nachgucken muss, wo etwas steht. Das ist ja das, was Google macht. Dass das zu einer Beeinträchtigung führt. Und eigentlich müsste man jetzt über Intelligenz sprechen. Und das ist ein Punkt, da würde ich ihm sogar schon fast zustimmen. Das ist ja tatsächlich so, das gibt übrigens noch einen Side-Effekt zu, dass man nicht mehr die Notwendigkeit sieht, sich Dinge zu behalten, weil die Information ja alle Zeit verfügbar ist. Ja, also das ist immer das Problem. Ne? Ich muss dann nicht mehr wissen, wann hat Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen, weil ich kann das ja googeln. So, und dann sagt mir mein Gehirn, das musst du dir gar nicht behalten, du kannst das ja ganz schnell auffinden. Und das ist ja so, das ist ja auch klassisch, sag ich mal, Informationen, die ich schnell auffinden kann, ja, die bin ich auch weniger bereit, mir zu behalten. Vielleicht ist das auch eine Gehirnfunktion, weiß ich nicht, bin ich nicht der Fachmann für. Ne? Und da würde ich ihm recht geben. Das merke ich auch im Unterricht, den ich selber gebe. Wie mühsam es ist, Auszubildende anzuhalten, sich Dinge selber einzuprägen und nicht darauf zu verlassen, dass ich die ganz schnell auffinde und dann wiedergeben kann. Also da ist ein Punkt, da würde ich ihm zustimmen, aber auch das hat meines Erachtens nichts mit Demenz zu tun, ne? Sondern das müsste man anders klassifizieren. Und dann wird man feststellen, okay, vielleicht mag es so sein, ich kann jetzt nachlesen, wann Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Aber heißt das, dass ich mir gar nichts mehr behalten muss? Eigentlich nicht. In der digitalen Welt, ich muss mir jede Menge Passwörter behalten. Ich muss mir behalten, wo ich wie hinfinde, also Wege, auch im Netz oder wie ich Dinge bediene. Das sind alles Kompetenzen, die ich anders, wie man in früherer Zeit hatte, jetzt lernen kann. Das ist natürlich eine blöde Sache, wenn ich dann auch nicht mehr bereit bin, mir Passwörter zu merken, weil ja mein Programm sich das behält.
Ja, das ist natürlich ein Problem.
Das könnte man natürlich tatsächlich als Training wahrnehmen. Ja. Und das andere, wo ich ihm auch ein Stück weit, ja, wo ich sagen muss, das ist auch ein bisschen problematisch an der digitalen Welt, wobei das auch nichts mit Demenz zu tun hat, ist der Punkt, kennt ihr Stammtischgespräche?
So halb, warum?
Also, ja, genau, das ist aber der Punkt. Ne? Das Wesen von Stammtischgesprächen ist, dass man da auch mal mit Halbwahrheiten auftrumpfen kann. Und dann gibt's Rede und Widerrede und dann stößt man nochmal an und sagt, ist auch in Ordnung. Das sind ja Unterhaltungen, die kannst du heute fast gar nicht mehr führen, weil du sagst, was weiß ich, stellst eine Behauptung auf, fällt mir jetzt gerade nichts ein, ne? Und dann zückt irgend so ein Arsch sein Handy und sagt, das stimmt aber gar nicht. Und dann ist der ganze Zauber dieser Form von sozialem Miteinander und Unterhaltung weg, weil die digitale Welt überall präsent ist und man ständig bedroht wird, damit sein Gesicht zu verlieren. Und das hat sich schon geändert im Gegensatz zu früher. Da hat die Behauptung so lange Stand gehalten, bis alle wieder nüchtern waren, sich irgendwer ein Buch geschnappt hat und festgestellt hat, das ist gar nicht so, wie der Backhaus sagt. Ja, und dann hat er gewusst, ja, das ist halt nicht so. während dann heutzutage direkt einen Chat gibt, der Backhaus hat ja erzählt. Und das wiederum führt dazu, dass die Leute sich nicht mehr sinnfrei mal miteinander besprechen können. Und ich sage das mal so, liebe Hörer, es kann sein, dass ihr gleich irgendwas nachgoogelt und sagt, das ist ein völliger Quatsch. Ich sage euch was, ist mir egal. Das ist, wie ich die Welt verstehen will. Mein Konstrukt. Konstruktivismus kann man auch nachlesen. Ganz spannend.
Das waren jetzt ziemlich viele Informationen.
Ich erzähle jetzt einfach was anderes, okay?
Erzähl mal was anderes. Ich wollte eigentlich da nochmal anknüpfen, aber okay, mach ich.
Also ich möchte auch anknüpfen im Sinne von, zum einen hast du recht, dass wir unseren Kindern beibringen müssen, dass sie sich Dinge merken müssen. Und dass es eben nicht nur, so wie unsere Lehrerin das immer so schön gesagt hat, man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. ich meine, das ist als solches ist es nicht falsch, dass man wissen sollte, auch wo es steht, aber
ist von Vorteil.
Es ist auch von Vorteil, wenn man einige Dinge im Kopf hat. Und Ralf und ich, wir unterhalten uns ja immer mal wieder über das Thema, was er vorhin schon meinte, mit diesen To-Do-Listen und weiß ich nicht was. Und wir machen da ja völlig unterschiedliche Wege. Also Ralf nimmt eben so dieses digitale Medium auf dem Handy, auf dem Mac und weiß ich nicht wo. Und ich habe ja wirklich noch einen Kalender, wo ich alles mit einem Stift reinschreibe. Einfach, weil ich für mich festgestellt habe, dass Dinge, die ich mit der Hand schreibe, und das steht irgendwo auch in diesem Buch drinne, Dinge, die ich mit der Hand schreibe, bleiben in meinem Kopf drin. Die merke ich mir viel besser als Dinge, die ich irgendwo nur hintippe.
Darf ich da mal kurz einhaken? Das Problem ist, nur, ich will dir das nicht madig machen, um Gottes Willen, das wissen wir ja. Das Problem, was ich habe, mir kommt irgendwas in dem Sinn, was ich nicht vergessen will, in den unmöglichsten Situationen. Das kann beim Autofahren sein. Das kann sein, wenn ich gerade irgendwo einen Kundentermin habe und mit dem Kunde durch das Gelände laufe und dann vergesse, wie ich wieder zurückkomme, weil das passiert mir auch ab und an. Und da habe ich den Bogen schon mal gespannt. Und dann nehme ich mein Handy, da ist ein Kurzbefehl drauf und entweder ich spreche rein, gerade beim Autofahren ist das von Vorteil, habe eine Sprachnotiz in meiner To-Do-Liste oder ich tippe halt die 3-4 Zeichen, wenn ich da gerade irgendwo auf einen Termin bin, wo andere Menschen dabei sind, weil ich nicht unbedingt öffentlich in mein Smartphone sprechen möchte. Und dann ist das erstmal weg, weil wenn ich das im Kopf habe, das macht mich, wenn ich verschiedene Sachen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen und das noch und das noch und das noch, dann wäre ich wahnsinnig und vergesse die Hälfte, weil ich mich darauf fokussiere, nichts zu vergessen. Und deswegen, es gibt einen Platz, wo diese ganzen Sachen landen und das wird dann strukturiert abgearbeitet. Und das ist eigentlich nur, das würde genauso gut mit einer Liste in Papierform funktionieren, habe ich früher auch gemacht, Nur die habe ich halt nicht immer griffbereit, beziehungsweise kann sie nicht immer so pflegen, wie ich das gern hätte. So, Entschuldigung.
Fahren Sie fort. Da gebe ich dir natürlich recht. Also so prinzipiell habe ich ja auch, also nutze ich auch die Notiz-App zum Beispiel in meinem Handy relativ häufig. Aber so Dinge, die ich wirklich in meinem Kopf ausarbeite, also zum Beispiel auch so Sachen, die jetzt so teamleitermäßig sind, wie gestalte ich die nächste Teamsitzung oder irgend sowas, das mache ich tatsächlich auf Papier, weil es für mich einfach mehr Sinn ergibt.
Das war vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, wenn ich früher gelernt habe, ich habe mir den ganzen Scheiß auch nochmal abgeschrieben, weil was du geschrieben hast, geht halt nochmal durch den Kopf.
Ja, deswegen ist ja Spickzettelschreiben auch so gut.
Ja, habe ich immer gemacht. Bei mir hieß es dann nicht Spickzettel, sondern Lernzettel.
Ja, genau.
Ja. Und dann musstest du es noch unters Kopfkissen legen, aber glaube und drauf schlafen, dass du das bloß nicht vergisst. Ja. Und das habe ich auch noch gemacht.
Und geholfen hat es trotzdem nicht.
Wenn ich gescheit gelernt habe, hat es geholfen. Was zum Beispiel bei mir auch sehr gut geholfen hat, Farben zu verwenden. Ich war immer ein optischer Lerntyp. Ich konnte dir genau sagen, das steht da und da im Hefter, in dem Absatz, in der Schriftfarbe. Aber gewusst habe ich es trotzdem nicht.
Mit Farben arbeite ich auch ganz viel. Also wenn ich dann zum Beispiel irgendwas strukturiere oder wie jetzt, wo ich zum Beispiel diese Gruppen zusammensetzen musste, welche Kinder passen wohin zusammen, dann haben die auch alle Farben von mir bekommen. Und also optisch mache ich auch ganz viel. Und ich habe ganz viel mit Musik gelernt. Tatsächlich kann ich dir zu manchen Liedern noch mathematische Formeln erzählen, die ich da gelernt habe.
Das hatten wir doch das letzte Mal schon, wo wir das Mathematiklied gesungen haben.
Ja. Unter anderem auch das, genau.
Ja, ja.
Ja, aber das steht also ja, wie gesagt, auch in diesem Buch. Das ist
ein anderes wissenschaftliches Feld, ja.
So, ich würde jetzt aber auch nochmal in so eine Richtung wechseln. Das, was du schon angesprochen hast, Frank, ist ja, dass wer denken lässt, wird kein Experte. Das ist ja das, was du jetzt so grob zusammengefasst hast, dass wir uns von diesen smarten Geräten ganz gern gewisse Aufgaben abnehmen lassen. Ich finde das aber nicht falsch. Ich sehe allerdings auch, dass diese smarten Funktionen, ich meine, und man muss das so sagen, der Mensch ist bequem, ne? Allein schon, wenn du überlegst, ne, wir versuchen uns so wenig wie möglich zu bewegen, um so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen. Dumm ist halt nur, dass Energie in Form von Nahrung für uns sehr leicht zugänglich ist mittlerweile. Wir müssen nicht mehr jagen. Das ist so Ursache-Wirkung. Und ich denke, dass das auch bei diesen smarten Funktionen ist. Ich habe das, ich sehe das bei meinen jungen Kollegen, die sind so Anfang 20, Mitte 20 sowas, also so 5 bis 10 Jahre jünger. Wir haben dort Kollegen, die fahren jeden Tag oder regelmäßig selbe Strecken mit dem Auto und nutzen ein Navigationsgerät, weil sie sonst den Weg nicht finden. Wo ich mir so sage, okay, ich nutze das auch ab und zu, ich kenne den Weg, aber ich finde die Straße dann zum Schluss nicht. Ja. Dafür finde ich das Navigationsgerät wieder relativ gut. Ja. Hier im Landkreis, ich bin die ersten 2 Jahre, ich bin schier verzweifelt. Mittlerweile kenne ich mich ja besser aus wie in meiner Heimat, wo ich 20 Jahre gelebt habe. Das sind so Punkte. Und dann kommt dazu so ein Navigationsgerät. Das war ja der Einstieg, den du gesagt hast, in dieses Buch. Natürlich muss ich mich mit dieser Applikation oder dem Gerät auseinandersetzen, damit ich weiß, wie die Funktionsweise ist. Das ist ein Lernprozess. Wenn ich das nicht tue, dann kann ich nicht erwarten, dass es für mich funktioniert. Das heißt, also komischerweise, wenn wir auf Arbeit neue Software kriegen in Form von einer App auf unserem Tablet, dafür gibt es Schulungen und dafür gibt es Schulungskonzepte, was wirklich alle Aspekte beleuchtet. Ja. So, und nur weil du das privat benutzt und privat vielleicht nicht so einen ganz großen Funktionsumfang hast, musst du dich mit der Scheiße, auf Deutsch gesagt, trotzdem auseinandersetzen. Und wenn du das nicht machst, wirst du ewig damit scheitern. Weil das funktioniert nicht einfach so.
Ich meine, ich meine, das ist genau, das ist so, wie du sagst. Und ich würde da aber nochmal eine Unterscheidung machen oder einen Aspekt aufzeigen. Wir sind ja unterwegs wie kaum eine Generation zuvor. Ja, also dass Menschen so oft von A nach B über C mussten und an Orte, wo sie noch nie waren, das haben wir ja jetzt erst. Und da ist natürlich so eine Navigationshilfe Das ist einfach Gold wert. Ja, also das muss man einfach so auch stehen lassen. Das soll man nicht jetzt verteufeln oder so, ja. Das Problem fängt nur dann an, wenn ich das nicht mehr in mein Repertoire aufnehme, Ortschaften auch ohne diese Hilfe zu finden. Und ich würde da unterscheiden, auch in dem, was du eben sagtest, mit To-Do-Listen und sowas, ne? Ich würde da immer unterscheiden zwischen meinem beruflichen Dasein und meiner Privatheit oder meinem privaten Sein. Wenn ich privat wohin fahre, dann kann ich mir die Zeit nehmen, auf einer Karte nachzugucken, wo liegt der Ort eigentlich? Ach, im Osten Deutschlands, alles klar. Wo muss ich denn da lang? Ah, ich muss an Frankfurt vorbei. Ich orientiere mich also vorbereitend, um dahin anzukommen. Dann kann ich immer noch unterstützend das Navi anschalten. Sollte das aber ausfallen, werde ich immer so grob orientiert sein, dass ich auf jeden Fall dahin finde, es sei denn, ich habe es tatsächlich völlig verlernt. Und das fängt ja dann schon da an, wo ich gar nicht mehr weiß, wo ist Hannover? Ist das in Bayern? Ist das in Schleswig-Holstein? Oder ist das etwa in Niedersachsen? Und hör mal, wo ist denn eigentlich Niedersachsen? Hm. Und das ist so, das ist der Punkt, ja. Also dann, wenn wir anfangen, also auch im Kontext mit Demenz, wo es um Orientierung geht, wenn wir keine Orientierung nicht, wenn wir keine Orientierung mehr betreiben, sprich uns nicht orientieren, dann müssen wir auf die Nase fallen, wenn das Navi mitten auf der A7 ausfällt. Dann habe ich noch nicht mal mehr auf dem Schirm, die A7, die kann nur von Norden nach Süden führen. Und dann kann ich nicht mehr einordnen, ich bin in Kassel, ist denn Hannover jetzt nördlich oder südlich von meinem Standpunkt? Und dann bin ich ein ganz armer Mensch, wenn ich das geschafft habe, mein geistiges Potenzial, was Orientierung angeht, dahin so zu verkümmern lassen, dass ich mich nur noch blind auf eine Technik verlasse. Mhm. Und dann gibt es so einen zweiten Punkt, im Privaten darf ich mich auch mal verfahren.
Das darf ich dienstlich auch, weißt du, also um Gottes Willen.
So, ja. Und dann lerne ich neue Ortschaften kennen. Orte, wo ich noch nie war, wo ich vielleicht noch nicht hin wollte.
Ja, wie oft aber ich schon ich zu meinem Mann gesagt habe.
Ja, was?
Wie oft ich schon zu meinem Mann gesagt habe, ach guck mal, wären wir nicht falsch abgebogen, dann hätten wir diese schöne Landschaft nicht gesehen.
Genau, exakt. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Ne? Und das darf man halt nur nicht vermischen. Das geht heutzutage, und das ist der Druck von außen, ne? Da geht das im Dienstlichen nicht. Da kannst du deinem Chef sagen, du, den Kunden konnte ich nicht anfahren, weil ich bin da irgendwie falsch abgebogen und habe so eine schöne kleine Stadt gefunden und die haben so ein tolles Café im Zentrum. Da habe ich erstmal versagt. Das tut mir leid. Ja, also wer das heutzutage beherrscht, das sind die Leute, die ich total geil finde, ja, die sowas heutzutage noch bringen. Ja. Ich glaube, früher war das nie so ein Thema. Und das ist noch vielleicht als letzte Anmerkung dazu. Das ist so ein Punkt mit den digitalen Helfern. Dadurch, dass ich da Dinge verlagere, schaffe ich anscheinend auch wieder. Ach, jetzt komme ich, wie wollte ich denn das sagen? Also, was dann einfach passiert ist, dadurch wird noch mehr Anforderung generiert. Wenn, weiß nicht, ob man das jetzt verstehen kann aus dem Zusammenhang raus. Also, sprich, wenn ich mir alles merken kann, weil ich es mir ja irgendwo hinschreibe, dann kann ich mir nicht mehr erlauben, nochmal über was nachzudenken und das zu vergessen. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel im Miteinander der Gegenüber, weil er schon so gewohnt ist, gar nicht mehr die Zeit hat abzuwarten, bis sich der Gesprächspartner erinnert, worauf der eigentlich zum Beispiel hinaus wollte. Und damit, wir sprechen immer von Entschleunigen, aber mit diesen ganzen, mit dieser ganzen Anspruchshaltung, ich muss mir alles behalten, ich darf nichts vergessen, beschleunige ich mein Leben derart drastisch und stopfe es voll mit Dingen, die mir wiederum auch nicht gut tun. Und ich sag mal, was ist denn das Schlimme, etwas zu vergessen, solange jetzt keiner zu Schaden kommt, ist das doch gar kein Problem. Und das ist genau die Situation unserer Menschen mit Demenz in der heutigen Gesellschaft. Etwas vergessen, das wird gesellschaftlich geächtet. Du darfst nichts vergessen. Du musst an alles denken und wenn du nicht dran denken kannst, dann schreibst du dir gefälligst wohin. Und das ist eine Anspruchshaltung, die nicht menschlich ist, möchte ich mal so formulieren. Und da brauchen wir einfach eine andere Einstellung im Sinne von Gelassenheit, auch einem selber gegenüber, dass man auch mal Dinge vergisst. Und von daher, ich werde mir das nie angewöhnen, mir jeden Gedanken, den ich habe, irgendwo hinzuschreiben. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe das so, wenn dieser Gedanke wirklich wichtig war, wenn der eine Bedeutung in meinem Leben bekommen soll, dann werde ich diesen Gedanken noch einmal denken, und zwar dann, wenn es sich lohnt, den zu denken. Und es lohnt sich zum Beispiel überhaupt nicht, nachts, wenn man schlafen soll, Gedanken zu denken. Mhm. Das ist komplett für den Arsch. Da kommst du eh zu keiner Lösung.
Ja, sag das mal im Kopf.
Genau, das ist das Problem, weil er ja trainiert ist auf, du darfst nichts vergessen. Und das ist auch sowas, wie man sich selber vielleicht settet, dass man immer denkt, ich darf das nicht vergessen, ne? Anstatt zu denken, das möchte ich mir behalten. Mhm. Und das ist eine ganz andere Einstellung, wie ich darf das nicht vergessen. Ne? Das ist Mama und Papa im schlimmsten Fall, die sagen, das darfst du aber nicht vergessen, ne? Anstatt zu sagen, denk bitte daran. Ne?
Das ist genau dieser Punkt, wo das bei mir ansetzt. Wenn ich mir das nicht irgendwo hinschreibe, das kann dort liegen, ich muss das auch nicht gleich machen, das macht mich auch nicht wahnsinnig, das ist auch nicht mit jedem Gedanken so, aber wenn ich diese Aufgabe für notwendig erhalte und nicht irgendwo niederschreibe in der Form, dass ich sie irgendwann nochmal angehen möchte, dann passiert eben genau dieses Gedankenkarussell, was manchmal nachts im Bett haben, wo du von Hundertste aufs Tausende kommst, was dich beschäftigt und das muss ich noch machen und das noch, das passiert mir dann immer. Deswegen kriegt das bei mir einen Platz, wo das alles landet, außen Augen, außen Sinn und der Kopf ist wieder frei. Aber das, was du ursprünglich auch gesagt hast, ich würde es definieren per permanente Effizienzsteigerung, was wir in unserer Gesellschaft haben, jeden Freiraum zu füllen mit einem Hobby und dann musst du noch kochen und dann musst du Sport machen und dann musst du dies machen und dann musst du das Hobby noch und die Sprache noch lernen und dort in Urlaub fahren und dir das angucken und diese Liste musst du füllen und wo ich mir auch so denke, irgendwie ganz schön viel, ne? Und ich merke das ja auch selber, dass mein Anspruch an mich selber dahingehend wächst und ich bin jetzt an dem Punkt, nachdem ich das mit dem Zeitmanagement seit 4 Jahren, 5 Jahren betreibe, wo ich sage, nein, du füllst eben diese Zeit, die du jetzt gewinnst, weil du endlich mal Dinge fertig gemacht hast, füllst du nicht wieder mit neuen Sachen, weil das einfach zu viel ist, sondern lässt dann einfach dich mal treiben und sagst, okay, an dem Samstag habe ich keine Termine, ich habe nichts groß zu tun, außer keine Ahnung, vielleicht mal feucht durchwischen und staubsaugen und den Rest des Tages mache ich das, wozu ich Bock habe. So, und das ist ja...
Ich mache ja auch viele Pläne von Berufswegen, Stundenpläne und Arbeitspläne und was nicht alles, Unterrichtspläne. Und ich habe jetzt gerade in dieser Homeoffice-Zeit was neu für mich entdeckt, nämlich in meinen Plan reinzuschreiben, 12 Uhr, jetzt machst du eine Stunde Mittagspause. Mhm. Und mir selber die Lizenz zum Faulenzen zu geben.
Ja.
Die Erlaubnis quasi, ja. Und auch an bestimmten Tagen. Sonntag ist für mich der prädestinierte Tag. Da gebe ich mir die Lizenz zum Faulenzen. Und diese Freiheit, die müssen wir uns teilweise wieder erkämpfen, weil wir ja meinen, ständig produktiv sein zu müssen. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie wir das in Verbindung kriegen mit dem Spitzer seinen digitalen Demenz, aber nimm wir es als Exkurs, als Randbemerkung.
Sag ich dir, weil er hat ja genau das jetzt aufgezogen, also in seinem Auszug hat er das mit aufgeführt, das
mit der Sucht, ja.
Ja, auch. Und das war das, was ich vorgelesen habe. Ich habe hier noch einen Haufen Punkte, die würde ich jetzt nochmal streifen. Er hat es auch schön umschrieben, was diese ganzen Sachen alle bringen und was man macht und ne, immer schön alles vollfüllen. Und dann kommt eine Liste mit so, warte, 1, 2, 3, 4, 5, da kommt noch eine Seite. Man muss auch richtig blättern, zwei Seiten sogar noch. Ach, das reicht, wie blättert man denn hier an diesem tollen Dings? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkten. Und wenn ich diese Punkte, ich habe sie mir markiert und durchgelesen, wenn ich mir die so angucke, dann ist das Entschleunigung. Was anderes ist das nicht. Täglich eine halbe Stunde Bewegung. Versuchen Sie weniger in Gedanken zu sein, was natürlich Ursache
Ende vom Buch ist das.
Ja. Ja, was natürlich so Ursache-Wirkung ist, wenn du dich permanent mit Produktivität und Terminen und sonst was befeuerst, dann bist du irgendwann in dem Punkt, wo du nur noch drüber nachdenkst, das muss ich noch und das darf ich nicht vergessen. Das ist eben das, woran jeder wahrscheinlich mal scheitert. Nehmen Sie sich nur Dinge vor, die auch machbar sind. Entschleunigung. Mhm. Helfen Sie anderen, okay, noch eine soziale Komponente ist auch nicht schlecht. Dann ging es nochmal um das Thema Geld, wo ich sage, okay, kann man ja, ne? Dass Geld nicht alles ist, ist eigentlich auch Entschleunigung, weil dann brauchst du ja, wenn du den Wert für Geld für dich definierst, auch nicht jeden Cent hinterherjagen und groß Karriere machen. Lächeln Sie.
Ja.
Auch wenn ihn gerade nicht
auch danach ist. Auch wenn ihn gerade nicht danach ist.
Genau, also auch so eine Mindset-Geschichte. Ich kenne das alles aus Entschleunigung und Mindset-Bearbeitung und persönlicher Weiterentwicklung. Da kannst du ja auch stundenlang drüber referieren. Aber es ist halt auch... Das ist
die traurigste Passage in diesem ganzen Buch.
Ja, kann man so sagen.
Was er da macht, ne? Was er da macht, das hat die Qualität von, Frau im Spiegel... Wie heißen die Zeitschriften, die immer so ausliegen beim Arzt?
Weißt du? Ja, ne? Die bunte Presse.
Das weiße Blatt, der silberne Gong und
weißt vereinfachen du? Sie ihr Leben.
Das ist.
Ja, genau.
Sorry. Das ist Bullshit. Genau. Also ich meine, es ist vom Grund her, sind das alles.
Die Grundideen sind
Dinge,
gut, aber die Phrasen sind
die man Menschen raten kann, durchaus, ja. Ne, nur das gehört bitte nicht in ein Buch, das sich gerade den Anschein einer wissenschaftlichen Abhandlung geben will. Und ich glaube, an dem Punkt sieht man genau das, was die meisten an ihm kritisieren, dass das populär wissenschaftlich ist. Hm. Und ich habe mir in der Vorbereitung auf heute mal drei Vorträge auf YouTube von ihm angeschaut. Aus dem Jahr 2017 und 18. Hat er auch ein neues Buch rausgebracht und so weiter. Ja, und das, was er da macht, ist angelehnt an das, was Populisten tun. Ja, also natürlich habe ich auch ein Handy, hier ist es auch. Und dann zieht er sein iPhone, keine Ahnung was raus, also deutlich jenseits von 6S, ne, und hält das in die Kamera, der steht vor seinem Powerbook und hält da den Vortrag, ne, und sagt, nein, ich will das ja gar nicht verteufeln, ich nutze das auch, ever, ne, und dann so, und dann, ich meine, man kann dem schön zuhören, das wieder seinen Vortrag hält, das ist schlau gemacht, das ist rhetorisch toll, das ist sogar unterhaltend. Aber er ist Wissenschaftler und bleibt aber großenteils irgendwie so immer an der Oberfläche, um das zu bedienen, letzten Endes dann doch, was sein Publikum da hören will. Und das halt macht er wie andere.
Das verkauft sich einfach.
Das macht er wie andere auch. Er zitiert immer dasselbe, er sagt immer dasselbe und er redet auch 2018 noch O-Ton aus seinem Buch Digitalen Demenz, aber hält einen Vortrag zu seinem neuen Buch. Was ist das jetzt? Das weiß ich gerade nicht. Müsste ich mal eben nachschlagen, aber tue ich jetzt nicht. Ich will auch keine Werbung für den machen, da habe ich auch keine Lust. Genau.
Ja, ich finde das halt echt interessant, weil diese Leitsätze, die er hat, Ich bin ja so, naja, Minimalist kann man nicht sagen. Ich pflege einen minimalistischen Leben, wobei man kann sagen, ich bin Minimalist in gewissen Punkten. Ich kenne diese Leitsätze irgendwie aus diesem Kontext mit Minimalismus, das Leben vereinfachen, entschleunigen und dann halt auch persönliche Weiterentwicklung. Das schwingt ja dann ganz schnell mit. Das Mindset anpassen, da kenne ich diese ganzen Leitsätze her. Also ich weiß jetzt nicht, ob das zwingend in dem Kontext zusammenpasst oder halt einfach nur so reinpasst, weil es liest sich halt gut, ne? Also es ist irgendwie, es ist... Das kannst du dir bei in jedem anderen Kontext, also ich muss ehrlich sagen, diese Leitsätze sind an sich nicht schlecht, aber ich verstehe halt nicht, warum die jetzt in diesem Buch vorkommen müssen, ja, ne? Das ist halt...
Wie ich schon gesagt habe, die hätte ich jetzt auch in Burda-Moden finden können. Ja, genau, also genau. Ganz ehrlich, dazu muss man nicht Professor Dr. Doktor sein. Ja. Ne, zumal weiß ich gar nicht, ob die Leitsätze alle von jedem genauso auch mitgesprochen werden können. Wenn er hier sagt, versuchen Sie weniger in Gedanken zu sein, seien Sie mit Ihrer bewussten Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Hört mal, wie viele haben mir im Burnout gesagt, du musst mehr kontemplative Dinge machen. Was? Dinge, wo du einfach nur im Fluss bist, in Gedanken bist, nichts, was produktiv ist. Und der behauptet hier gerade genau das Gegenteil. Und ich finde, das ist auch wieder nur, so wie jedes Fazit nach jedem Kapitel, das er zieht, bedingt richtig. Digitale Medien führen dazu, dass wir unser Gehirn weniger nutzen, wodurch seine Leistungsfähigkeit mit der Zeit abnimmt. Das ist die Einleitung zum Fazit auf Seite 322. Hm. Das ist kurz vor Ende des Buches. Und ich würde ihm da widersprechen, das ist nicht pauschal so zu formulieren. Digitale Medien können uns auch vor ganz neue Herausforderungen stellen, die unser Gehirn natürlich ganz anders beanspruchen, andere synaptischen Verknüpfungen da erzeugen, aber das muss nicht heißen, dass das zu einer Verdummung oder zu einer Einschränkung der Leistungsfähigkeit gleichzusetzen mit einer Demenz führt. Also ja, da tut man ja den ganzen Menschen mit Demenz wirklich Unrecht. Sorry.
Sehe ich genauso. Also ich habe das komplette Buch ja nicht gelesen, aber den Eindruck habe ich auch. Ich habe auch sehr über das Geschriebene nachgedacht, was ich da so als Auszug gelesen habe, weil letztendlich, ja, ich nutze diese smarten Dinge und Funktionen und so weiter und so fort. Ich würde vermutlich auch ohne zurechtkommen, vielleicht nicht so gut, weil sie sind ja smart. Ich kenne die Zeiten auch noch ohne diese Geräte, man mag es kaum glauben. Ich kenne auch die Zeiten noch, wo es kein Telefon zu Hause gab. Ja, kenne ich auch noch. Mhm. Ich muss sagen, es ist ja nicht immer so, dass nur weil du dir auf dem, wie du schon sagst, dir eine Aufgabe irgendwo einfacher machst, dass du nicht weiter drüber nachdenkst, was da eigentlich passiert. Ich habe zum Beispiel eine Tabellenkalkulation für meine Finanzen. Da denke ich mir manchmal Formeln aus, wenn ich die ein halbes Jahr später mir angucke, da weiß ich nicht mehr, was in meinem Kopf vorgegangen ist. Aber ich habe sie mir ausgedacht, dass sie so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, was die Tabellenkalkulation mir zwar anhand dieser Formel ausrechnet, aber von selber kommt sie nicht drauf. Und das ist was, wo ich sage, klar kann mir diese Tabellenkalkulation gewisse Rechenschritte abnehmen, aber letztendlich befüttern muss ich sie selber und ich muss zumindest mal drüber nachdenken, was wir wo. Also wie gesagt, ich bin da voll und ganz bei dir, dass sich da neue Türen öffnen, wenn man andere etwas, naja, automatisiert, nenne ich das mal. Ich meine, du hast ja diese tollen Türen, die automatisch auf und zu gehen und bei anderen musst du halt, ne? Die Klinke noch selber drücken. Das ist ganz nett. Ja,
richtig.
So, haben wir noch was zu dem Thema oder wollen wir mal, Steffi, du noch was? Du schweigst schon. Oder sind wir durch? Ach, du schläfst schon.
Steffi hat schon eine gleichmäßige Atmung.
Ach so. Sie hat zwischendrin gehustet. Okay.
Ja. Ach, ich sehe gerade, es ist auch 10 nach 10. Donnerwetter.
Ah ja, ja. Also, normalerweise schlafe ich schon um die Zeit.
Ja, also ich finde das total spannend und ich kann dir da total recht geben, Frank, das ist eigentlich, ist es beschämend, dass er das Wort Demenz eben benutzt überhaupt. Dumm macht's eben trotzdem und eben dumm ist nicht Demenz.
Genau, das ist der Punkt.
Haben wir alles gesagt zu dem Thema?
Ja.
Ich habe noch zwei Sachen. Wir hatten ja einmal den Film Honig im Kopf. Es gibt noch einen anderen Film in dem Kontext, der nennt sich Still Alice. Der ist fies. Also ich habe den gekauft, ich habe den geguckt. Der ist sehr, sehr gut, aber sehr, sehr ergreifend. Also wer in dem Kontext mal noch was gucken möchte. Gut, dann hätte ich gesagt, kommen wir zu anderen Filmen und so weiter und wechseln mal in Richtung Unterhaltungsmedien, oder? Wollen wir? Kein Widerspruch?
Unterhaltungsmedien.
Nachdem ich gefühlt die letzten zwei Folgen dazu nichts gesagt habe, habe ich hier tatsächlich was stehen. Doch, ich habe da was stehen.
Sehr schön.
Und es passt tatsächlich zu Funheim-Gedingsi hier, Poetry Slam. Denn ich habe für mich diese Woche entdeckt Julia Engelmann. Die hat bei Spotify ein Album laufen, das heißt Poesiealbum. Das habe ich gestern mir angehört. Und lese tatsächlich nebenbei ein Buch von ihr, was heißt, keine Ahnung, ob das richtig ist. Das war's von mir.
Ich gucke gerade, ich habe nämlich darüber schon gesprochen, allerdings weiß ich nicht mehr in welcher Folge. Ja, ich gucke immer noch. Hast du noch mehr dazu zu sagen oder nicht?
Nö. Naja, also ich mag die Texte gerade ganz gerne von ihr. Die, ich bin ja sowieso, also ich mag ja sowieso so Poesie, sage ich jetzt mal. Und ich bin ja immer in so einer aktiven Selbstfindungsphase.
Folge 13 habe ich davon berichtet.
Und ja, also ich mag das gerade ganz gern einfach.
Ja, ich auch. Wobei wohl die Person und die Kunst umstritten ist. Aber welche Person und welche Kunst ist das nicht? Ich mag das auch sehr gern. Ich habe es heute auch wieder gehört beim auf dem Heimweg, weil ich wollte mal was anderes hören. Ja, Frank, hast du Unterhaltungsmedien konsumiert in letzter Zeit? Filme, Serien, Apps, ja, irgendwas?
Ganz witzig. Ich habe mich jetzt auch nicht darauf vorbereitet, aber mir fällt dabei gerade ein, ich könnte erzählen, ich habe hier letztens einen Rechner neu eingerichtet und dann wollte ich mal checken, ob Netflix auch rennt. Und habe dann einfach auf den Trailer geklickt, der gerade lief. Und gar nicht drauf geachtet und hab dann einen Moment reingeguckt und hab gedacht, das ist ja toll. Und seitdem gucke ich Merlin.
Helft mir mal bitte.
Das habe ich so auch nicht gewollt. Das ist eine Serie auf Netflix, Merlin, also der Zauberer Merlin. Es geht da um Camelot und den König Artus und seinen Papa und eine Romanze, die nebenbei läuft und ein bisschen Hexerei und Zauberei und ach, ich fand das einfach nett, mal so einen schönen Ritterfilm wieder zu gucken und ja, mir macht das Spaß, mein 14-jähriger Sohnemann, der guckt das auch immer fleißig mit. Das ist so ein Vater-Sohn-Ding, ne? So Sachen, die muss man halt auch haben und ja, der findet das auch schick und dann setzen wir uns abends hin und gucken eine Folge oder zwei und dann geht's ab ins Bett, 22 Uhr.
Ja, wir sind ein bisschen drüber, aber naja. Wir werden,
ja,
es wird sich lohnen, es wird sich lohnen.
Das hole ich morgen nach.
Ja, seid ihr gegönnt. Ich habe drei Sachen auf meiner Liste. Und zwar habe ich letztens mal nicht erwähnt, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Und zwar ist es ja jetzt gerade so die Zeit des Streamings und Machen von Künstlern, die da halt so Dinge tun in diesem Internet, weil es geht und weil andere Dinge nur bedingt möglich sind. Und Paul Kalkbrenner hat angefangen, so Studio-Sessions in seinem neu angebieteten Studio da in Berlin irgendwie aufzuzeichnen und zu zeigen. Und die letzte, die war so ein bisschen, Wunschliste, Fragerunde, moderiert von seinem Manager mit Würstchengrillen und ausgewählte Stücke spielen. Das war so die erste. Das hat relativ Spaß gemacht. Und jetzt die zweite war heute erst. Ich hab sie leider knapp verpasst. Habe sie aber schon zweimal nachgehört. Das war so eine halbe Stunde Konzert, wo er so verschiedene Sachen live eingespielt hat. Hat sein ganzes Setup da in seinem Studio richtig aufgebaut gehabt, was er auch auf Konzerten nutzt.
Das ist ja
und
schick.
Hat da eine halbe Stunde. Das
ist ja einer der Altvorderen der Elektronikmusik. Ne?
Genau. Ja, ich mag den sehr gern. Den würde ich mir auch ganz gern nochmal live angucken. Wenn das geht, habe ich schon gesehen. Hat sich gelohnt. Und ja, da freue ich mich gerade so drüber, dass der da so ein bisschen Content liefert. Und es kommt jetzt auch eine neue EP, weil er macht keine Alben mehr, hat er so festgelegt letztes Jahr. Denn Alben dauern immer so 1-2 Jahre, bis du dann 12 Titel und so weiter zusammen hast. Und die Fans müssen immer so lange warten. Und jetzt bringt er eine klassische EP raus mit 4 Titeln Anfang Juni. Ich glaube am 5. oder 6., also nächste Woche. Und die nennt sich Speak Up. Da hat er in dieser ersten Studio-Session auch schon mal ein bisschen was vorgespielt davon. Also in ein Lied hat er uns mal reinhören lassen als Fans und Genießer. Und ich freue mich drauf. Genau.
Also, solange die EP jetzt eine Spieldauer von einer Stunde hat, ist das doch geil.
Nee, hat sie, glaube ich, nicht. Ich habe sie vorbestellt. Ich habe sie vorbestellt und habe mich noch gewundert. Die ist aber günstig. Die kostet nur 2,49 oder so. Also, ich meine, EP kriegst du auch teurer, ne? Gucken, wie die Spieldauer ist. Aber ich denke mal, du wirst so eine Viertelstunde, 20 Minuten maximal haben. Guck mal hier, Speak Up
EP. Dabei fällt mir ja ein, wo ich auch gern mal hin würde, ist zu einem Live-Gig von Karl Bartos. Das ist einer der Kraftwerker, also von der Band Kraftwerk.
Ja.
Und das wird mich, also ich habe das Buch von ihm gelesen, Klang der Maschine, so wie es, wie Kraftwerk entstanden ist, wie die Band entstanden ist, wie die da miteinander zurecht und auch nicht zurechtgekommen sind. Und ja, die Musik mag ich ja eh und ich habe das ein oder andere von ihm mal so auf YouTube ein bisschen angehört und das wäre schon schick, den mal live zu hören. Jetzt ist ja der Chefmusiker von...
Ich hörte davon.
Das ist auch eine Schande, dass mir der Name nicht einfällt, von Kraftwerk verstorben. Und naja, aber vielleicht öffnet das auch Möglichkeiten, mal ein paar Kraftwerk-Songs wieder auch live zu performen. Bisher sind die ja sehr restriktiv mit
Rechten umgegangen. Da, ich weiß gar nicht, das hat man doch jetzt erst verhandelt, oder? Irgendwie war da nicht was? Oder ist das noch in Klärung, dieses Thema?
Das ist ja gnadenlos. Ne? Also da sind ja Rapper vor Gericht gezerrt worden, die Sekunden aus Kraftwerk-Songs eingespielt haben und haben da gnadenlos verloren. Ne? Also die müssen dann blechen an Kraftwerk. Das ist echt krass.
Ich habe gerade mal geguckt, diese Speak Up EP, knapp 7 Minuten, 7 Minuten, 6 Minuten, 5 Minuten. Also es sind 25 Minuten so circa. Interessant. Ich freue mich drauf. Weil das ist so, was die letzten Jahre, also es gab zwischendrin so eine Phase, hat mir die Musik nicht so zugesagt, aber jetzt die letzten Jahre ist mir da deutlich besser geworden. Ja, gibt viele tolle Sachen. Ist ja zurzeit das Medienangebot, das ist ja echt poppenvoll. Ja. Gut, dann habe ich noch eine Kalender-App getestet und wieder zurückgegeben, die war nicht so gut. Ich hatte sie mit reingenommen. Die nannte sich Kalender 366, soll wohl als Alternative zu Fantastical, ich habe mich drüber aufgeregt in Folge, keine Ahnung was, ich glaube auch 13, die habe ich mir installiert, das ist so eine Menübar-App und ich halte von diesen Dingern überhaupt nichts, also du hast kein Fenster, wo drin du diese App steuerst und ich glaube, das ist auch das, was ihr zu Verhängnis geworden ist, ich habe die mit Content gefüttert, mit sich ein paar wiederholenden Aufgaben zu meinen zusätzlichen Kalendern und die hat es performancemäßig einfach nicht hingekriegt. Und ganz ehrlich, da brauche ich auch diese App nicht für, keine Ahnung, 17 Euro, wenn sie nicht das tut, was ich möchte, mit einer Performance, die entsprechend ist. Also wenn mir jemand eine gute Kalender-App für den Mac empfehlen kann, die nicht zwingend ein Abo-Modell hat, lasst mich das mal hören. Ja, ich hatte dann noch die Version fürs iPhone gekauft. Die war okay gewesen, aber ich hätte da ganz gern was Einheitliches, was so ein bisschen miteinander harmoniert. Und der einzige Punkt, warum ich diese App gekauft habe, ist, sie hat Kalendergruppen angeboten. Das ist was, das vermisse ich bei allen anderen schmerzlich. Und ich kenne nur noch Fantastical, die sich bei mir selber disqualifiziert haben, die das noch anbieten. Also wenn da jemand noch was hat, sagt mir Bescheid. Gut, sind wir durch mit dem Thema. Ich sag doch, es geht schnell. Dann... Springen wir mal zum nächsten Punkt, oder? Spricht etwas dagegen?
Nö, los geht's.
Nö.
Juhu, ein Rätsel. Ich wollte das letzte Woche...
Rätsel.
Das ist ein tatsächlich Rätsel, genau. Letzte Woche wissen, wie kann man die Zahl 666 um die Hälfte vergrößern, ohne sie durch eine Rechenoperation zu verändern? Und das war gar nicht so schwer, denn mit einem Spiegel. Das hatte Daniel sofort hier reingeschrieben. Dann steht da nämlich 999. Und ja, haben wir das gelöst.
Gut, ich habe ein Rätsel.
Das ist einfach genial, ne? Da kann man nichts sagen.
Ja, mein Kommentar dazu wurde ja aus dem Dokument gelöscht. Gut, ich habe ein Rätsel mitgebracht. Das ist relativ einfach, wobei die Lösung könnte schwieriger werden, aber das war nicht mein Problem. Und zwar will ich von euch wissen, in welchem Film geht es um einen Lepidopterologen? Ich wiederhole das nochmal. In welchem Film geht es um einen Lepidopterologen? Ist ein Schmetterlingsforscher.
Hm.
Ist ganz einfach. Der Film ist gut, also ich fand ihn gut, aber machen wir dann nächste Woche. Ist gut, denn nächster Punkt.
Ich weiß es.
Kapitalistische Kackscheiße.
Du brauchst ja auch einfach nur auf den Link zu klicken, der am Dokument steht.
Achso, ne, so schlau bin ich doch immer nicht.
So, kapitalistische Kackscheiße. Ich möchte schweigen und Steffi hat ganz viel Handler angemessen.
Wir haben Gummistiefel fürs Kind gekauft. Und das war ganz lustig gewesen, denn ich mag für das Kind lieber so halbhohe Gummistiefel, weil er da mit dem Fuß besser drinne sitzt, als wenn die dann an der Wade so halb anliegen. Und die gab es nirgendwo. Also ich bin irgendwie, nachdem dann die Geschäfte wieder geöffnet haben, von Schuhladen zu Schuhladen getingelt. Und es gab keine halbhohen Gummistiefel. Und dann habe ich irgendwann zufällig bei Amazon irgendwas anderes gesucht und da wurden mir halbhohe Gummistiefel gezeigt. Und zwar genau die, die das Kind jetzt schon hat, in der entsprechenden erweiterten Schuhgrüße, die es jetzt trägt. Und da haben wir jetzt Gummistiefel. Wunderbarix.
Schön. Ich kriege ja jedes Jahr neue von der Arbeit.
Ja, tatsächlich hätte ich auch gerne mal ein paar Gummistiefel, die mir auch passen.
Was
aber,
für eine Schuhgröße hast du?
Eine 39.
Oh, nee, das ist die. Ich sag ja, wir kriegen jedes Jahr neue Gummistiefel.
Dann habe ich gekauft ein Memory-Spiel zum Thema Natur. Das gab es bei Chibo jetzt. Und das fand ich ganz schön, weil da einfach ein paar verschiedene Tiere drauf sind. Nicht, dass das Kind schon gut Memory spielen könnte, aber ich finde einfach den Gedanken ganz nett, mit ihm schon mal so ein paar Tiernamen eben auch zu lernen. Und hier passt ja zu unserem Thema, merken, Dinge merken, wo ist was und so Gedöns, nicht? Mhm. Und dann habe ich mir gekauft, das hatte ich, weiß ich nicht mehr, ob das in der Aufnahme drin war, Polyval Nasenspray und Augentropfen für Allergiker. Probiere ich dieses Jahr das erste Mal. Die Augentropfen habe ich noch nicht probiert. Gebraucht. Das Nasenspray schon. Hilft mir scheinbar ganz gut im Moment. Mhm. Und damit bin ich durch mit meiner kapitalistischen Kackscheiße.
Mhm. Frank, hast du was gekauft?
Pommes zählen nicht.
Pommes zählen nicht.
Sinnlos Geld verschleudert.
Nein, keine Pommes.
Nein, keine Knöllchen, das wäre ja auch sinnlos Geld verschleudern.
Ja, das stimmt.
Nee, ich war
anständig.
Ziemlich brav. Ja,
sehr schön.
Stelle ich fest. Ja,
dann schließe ich hier dann das Themenfeld gleich mal. Ich habe, wie gesagt, dieses Omnifocus gekauft für teuer Geld. Also ich habe es eher geliehen. Also ich habe ja die Software jetzt nicht erworben. Ich habe dieses Abo-Modell. Mal gucken. Man kann das wohl auch jährlich bezahlen. Man kann das wohl auch kaufen. Allerdings habe ich mich jetzt entschieden. Ich gucke mir das mal ein paar Monate an. Und dann kann ich es jederzeit kündigen und dann kann ich vielleicht auch die Zahlungsmethode irgendwie ändern, aber jetzt warten wir einfach mal ab. Ja, und dann habe ich gestern irgendwie in einer Pause irgendwann mal auf Twitter gesehen, es gibt Einhängekörbe für Schränke und ich habe ja so ein Platzproblem in der Küche und dann habe ich mir diese Einhängekörbe gestern bei eBay geklickt und die kamen heute schon. Und ich habe euch mal im Telegram hier so einen Link hier zu meiner Instagram-Dings da. Ich habe die auch schon installiert, was sehr, sehr schwierig gewesen ist, wohl bemerkt. Und die tun, was sie sollen. Ich meine, die haben jetzt nicht die Welt gekostet, sind jetzt auch nicht das beste Metall. Ich glaube, die haben auch den Transport nicht so ganz gerade überlebt, wie sie ihn hätten überleben sollen. Aber es bringt mir noch ein bisschen Stauraum, wo ich mitarbeiten kann in meiner Küche.
Ich habe tatsächlich so eine Körbe in unserem Kleiderschrank hängen.
Kann man das auch machen. Ja, fand ich gut. Ich musste erst ein Stück suchen, bis ich die gefunden habe.
Vorratsschrank. Aber
genau, für sowas habe ich das gedacht, weil ich habe nicht viel Fläche in der Küche. Und habe mir da zwei Stück bestellt. Einmal 50 cm, einmal 30 cm. Und habe über der Spüle da noch ein bisschen Platz gelassen. Und sieht ganz gut aus. Und im Schrank ist jetzt auch wieder Platz.
Dann geht die Schranktür aber nicht mehr so zu, ne? Oder?
Habe ich auch erst gedacht, aber es macht keinen merklichen Unterschied.
Ja.
Das wirkt
relativ stimmig. Das ist ja sonst doof, wenn da die Küche in der Küche nutzt.
Ja, genau.
Cool.
Ja, das waren so, keine Ahnung, mal gut investierte, was habe ich bezahlt? 20, 22 Euro mit Versand, ist okay. Ja, genau. Dann sind wir auch damit durch. Ich sag doch, es geht schnell. Ich muss jetzt nur noch das richtige Fenster aufmachen und...
Weißt du, was mich so richtig aufregt?
Das ist ja quasi mein Lieblingsjingle eigentlich.
Ne? Ja, meiner auch. Was regt dich denn auf, Steffi?
Dass hier nichts steht.
Ja,
wie soll ich mich denn so aufregen?
Ja, so kann ich mich auch nicht aufregen. Bei dir steht nichts, bei mir steht nichts. Frank, hast du was mitgebracht, worüber man sich aufregen kann?
Ich reg mich über nichts mehr auf, außer vielleicht über den Spitzer.
Okay, dann haben wir uns drüber aufgeregt.
Aber auch nur, wenn ich muss, sonst regt mich der auch nicht auf, weil der steht im Bücherregal und das ist gut so.
Ja, dann regen wir uns darüber auf, dass wir uns diese Woche über nichts aufregen müssen, aber es ist halt auch in 10 Tagen.
Mann, jetzt so eine
Da, sag ruhig.
Also, ne? Ja, kann man, also das hatten wir heute erst als Thema in der Kita, weil das Krümelkind sagt jetzt öfters mal Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und dann hat die eine Kollegin zu mir gesagt, naja, dann musst du jetzt wohl aufhören, so zu fluchen. Und dann habe ich gesagt, nee, muss ich gar nicht. Denn wenn was scheiße ist, dann muss man das auch so benennen.
Das ist korrekt.
Da.
Ja. So, das war jetzt hier mein pädagogischer Rat zum Freitagabend.
Pädagogischer Fehltritt zum Wochenende.
Da gab es gar keinen Jingle zu.
Ja.
Regen Sie sich auch mal auf,
der pädagogische Rat zum Freitagabend.
Handelt angemessen.
Du, ich könnte mich ja, pass mal auf, ich schiebe das von dem, was da unten drunter steht, schiebe ich einfach hier hoch, dann habe ich was zum mich aufregen. Tala, Pappel ist ein Arschloch. So.
Die Frage war,
und jetzt habe ich das ganze Dokument schön kaputt gemacht, weil wieder so die Striche nicht da sind, so wo sie hingehören.
So kennt man dich.
Da kann sich der Ralf gleich mal drüber aufregen.
Ja, ich fix das gerade.
Entschuldigung. Das
was?
Nichts.
Ach, Kinder mit euch.
So.
Ach, Kinder mit euch. Kinder, mit euch.
Ja, bitte nicht.
Kopierst du auch gerade in dem Dokument rum?
Nee, ich hab, guck mal, ich bin hier.
Ja, okay. Ach,
und sonst so?
Das ist jetzt die Frage, du hast ja jetzt alles schon wegkopiert. Was ist denn hier und sonst so noch los gewesen?
Na, da stand ja jetzt nur, Pappel ist ein Arschloch. Und das ist halt und sonst so einfach. Also das ist, die ärgert mich gerade sehr. Und weißt du, was mir am meisten an Pappel stört? Pappel nervt, weil du die auch siehst.
Hm.
Also du siehst das Elend schon auf dich zufliegen, dass du bald keine Luft mehr kriegen wirst. Die sagt schon so, hey, ich bin Pappe, ich komm jetzt, halt dich fest.
Ich habe keine Ahnung, wie eine Pappe
ich
aussieht.
Empfehle, ich empfehle von den Blackfills die Pappelpollenpolka zu hören.
Ah ja.
Okay. Werde ich tun. Pappelpollenpolka, das ist schon, alleine das auszusprechen ist ja fast schon.
Dreimal hintereinander bitte. Ganz schnell.
Pappelpollenpolka, Pappelpollenpolka, Pappelpollenpolka.
Genau, das ist die Poller Pappenpollenpolka. Pollen, ja gut, ist halt ein Stadtteil von oder liegt bei Köln. Bitteschön.
Das gucke ich mir dann nach der.
Viel Spaß.
Das gucke ich mir dann genau. Im weiteren Verlauf des Abends an.
Ach, wunderbar. Siehst du, ich könnte da sofort mitsingen. Also die Hälfte vom Text kenne ich schon quasi. Oder geht es so
halt
weiter?
Schnuppen.
So. Pappelpollenpolka. Wunderbar. So. Was hast du denn, Ralf?
Ach, ich habe nur so noch ein paar Sachen aufgeschrieben, mich so ein bisschen beschäftigen. Zum einen, ich war gestern mal in der Sparkasse gewesen. Mhm. Ich habe ja das Problem, ich gebe ja gerade kein Bargeld aus. Mhm. So, jetzt habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du das Bargeld mal und zahlst das mal auf dein Konto ein, weil gibst ja eh nicht aus. Ich hatte nur noch 2 20er gehabt. Und für so die Besorgungen im Hofladen des Vertrauens ist das so ein bisschen, naja, schlecht. Ohne dass man halt den halben Laden leer kaufen muss. Und dann habe ich mir mal diesen Einzahlungsautomat, der auch ein Auszahlungsautomat ist, angeguckt. Und du kannst ja dort Scheine nach Belieben auszahlen lassen und dir selber deine Geldnoten zusammenstellen. Und das habe ich dann in Anspruch genommen und habe mir quasi die 40 Euro, die ich eingezahlt habe, einfach einen anderen Schein wieder auszahlen lassen.
Ist wunderbar.
Ist ein bisschen umständlich, aber ich habe wieder Kleingeld, zumindest mal kleine Scheine und konnte dann auch gestern 3 Mini-Gurken und 2 Kilo Apfelsack da in...
Du Apfelsack! Entschuldigung.
Genau, in dem Hofladen des Vertrauens kaufen. Und bin jetzt sehr glücklich, weil ich habe jetzt wieder 2-mal hintereinander Äpfel im Supermarkt gekauft und das war sehr enttäuschend. Genau. Dann ist natürlich noch dieses Heuschnupfen-Asthma-Thema in der gegenwärtigen Situation echt mies. Weil wenn er den ganzen Tag der Brustkorb wehtut, man hustet, Halsschmerzen hat und schwer atmet, ist das aufgrund dieser Pandemie gerade, also es ist so schon unangenehm, war es die letzten Jahre auch, aber es ist gerade richtig unangenehm, weil man halt nicht so richtig weiß, wie, wo, was, wo die Ursache denn herkommt. Spam?
Danke, Frank, dass du uns den Text noch mit dazu gegeben hast.
An der deutschen Übersetzung arbeite ich dann noch in den nächsten 2 Wochen.
Okay, gut.
Wie gesagt, Blackfurs.
Ja, ansonsten wäre ich dann durch. Das waren die 2 Themen noch, die ich gehabt hatte zu und sonst so.
Gibt es bei dir noch was, Frank, und sonst so? Gibt es noch etwas, was du uns hier unbedingt und erzählen möchtest?
Und sonst so, ja, ich möchte unbedingt erzählen, dass mir dieser Abend riesig Spaß gemacht hat mit euch beiden. Und dass ich einfach... Danke sage dafür, dass ich hier heute zu Gast sein durfte und danke, dass du das hingekriegt hast, dass ich den Quiz gewonnen habe.
Das machen wir mal wieder, oder? Weil es war ein sehr schöner Abend, muss ich auch so sagen.
Also Frank, ich kann dir ja jetzt verraten, ne, dass das tatsächlich, also es war wirklich sehr spontan, aber... Hättest du verloren, hättest du diesen Platz als Trostpreis bekommen.
Sehr schön.
Man könnte meinen, da steckt eine Methode dahinter.
So, welcher Podcast hatte noch ein Quiz, wo ich etwas verlosen kann?
Super.
Dann an dieser Stelle, Frank, vielen Dank, dass du da warst, dass wir also uns mal wirklich über so ein ernstes Thema auch unterhalten konnten. Ich war völlig hin und weg über deine Ausführungen zum Thema Demenz und allem drum und dran.
Ich auch.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und ja, vielen Dank für die Jingles, die du jetzt alle mal live gehört hast.
Wie fühlt sich das denn an, wenn man sein Werk so oft hören muss?
Ja, gut.
Ja, alles richtig gemacht, sehr schön.
Ja. Genau, und hat dann auf jeden Fall. Ich habe übrigens, das kann ich ja mal an der Stelle sagen, ich wollte alle deine Einspieler verwenden. Ralf hat es aber gestört, dass da unterschiedliche Trommelschläge sind, ja?
Wie viel gibt's denn?
Na, ich glaube, ich habe so 8 oder 9 verschiedene.
Ah ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir hatten angefangen und dann hatten wir schon 2, 3 identische gehabt und dann hast du erst den Wechsel reingebracht.
Naja, dann ich hätte die ja auch alle noch ändern können und egal.
Wir finden
egal.
Da schon Verwendung für.
Jetzt ist es richtig gut. Zum pädagogischen Happen. Da kommt aber was anderes.
Was?
Ja, genau, in diesem Sinne. Tschüss.
Ansonsten, ich habe noch wie immer den letzten Punkt. Falls ihr Themen für uns habt, uns gehen die Themen aus. Wir brauchen Themen. Mehr Themen fürs Unterhaltungszimmer. Unser Themenpool ist echt erschöpft. Falls ihr mit einem Thema zu Gast sein wollt oder falls ihr Audiokommentare habt oder Kommentare oder irgendwie anders, tretet mit uns in Kontakt. Und ansonsten bleibt zu Hause und bleibt gesund. Genau.
Genau.
Haken dran und dann müssen
Warte
wir jetzt
ganz
noch.
Kurz.
Da, Gott, jetzt wollte ich gerade loslegen und euch ins Outro labern lassen.
Genau, ich brauche noch was, um ins Outro zu labern. So, ich bin bereit.
Du bist bereit, um ins Outro zu labern.
Okay. Yes, sir.
Na dann, labern wir mal gemeinsam ins Outro. Aber ich höre nichts. Ist schön.
Ja.
Ich finde das toll.
Outro?
Das
auch mal ein ruhiges Outro ist das.
Ja, ja. Mhm. Ich finde das echt interessant. Es ist ja nun dieser Lautstärkeregler hinter diesen Dings hier, Outro und Intro, was wir ja heute schon mal festgestellt haben. Ich habe keine Ahnung, warum dieses Outro leise gewesen ist. Ich könnte nochmal draufdrücken. Oder möchte Frank das Outro einspielen?
Und ich frage dich...
Wie lange soll ich es denn spielen?
Ach, wir können das noch ein Stück fortführen.
Oh, das ist ein bisschen zu schnell, Frank.
Ach, ich kann noch was Langsames spielen.
Ja, bitte.
Immer diese Sonderwünsche.
Das ist eine kurze Vorlesung aus dem Buch von Julia Engelmann. Denn sie schreibt... Und ich frage dich, ich habe so oft alles gegeben, aber war es am Ende genug? Und du sagst, ja, das ist doch dein erstes Mal Leben und deshalb dein bester Versuch.
Handelt angemessen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Tschüss.
Bleibt gesund und bleibt zu Hause.